PPR, Superflex, Tight End Premium, Zach Evans oder Jahmyr Gibbs?
Jahmyr Gibbs.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Guten Morgen, muss ich eigentlich fast sagen, so zu dieser unchristlichen Zeit, in der wir hier aufnehmen.
Ja, es ist 11.18 Uhr,
das ist für mich echt hart, Alter.
Für Flo ist das frühester Morgen.
Es ist jetzt wieder die Sommersaison. Ich habe jetzt quasi jeden Sonntag immer so Tennis oder Golf. Da muss ich auch immer schon, irgendwann schon um 8 aufstehen. Das ist für mich echt immer hart. Also diese Uhrzeiten bin ich nicht gewohnt für ein Wochenende.
Ja, also bei mir geht's eigentlich, aber ich war auch letzte Nacht noch ein bisschen, ich habe noch die erste Halbzeit von Mavericks versus Warriors geguckt.
Da sah es noch gut aus für die Mavs.
Ja, und das war dann auch ein bisschen später. Also dementsprechend, ja.
Ja, Phil, müde bin ich auch noch. Für Phil ist Schlaf sowieso optional. Einfach, das ist so, das habe ich in den vergangenen 2 Jahren schon rausgefunden irgendwie, das ist eher wirklich keine hohe Priorität in deinem Leben.
Nee, geht.
Das hält er gut aus ohne.
Ja, wir haben so eine gewisse Anzahl an Stunden beziehungsweise an Nächten in der Woche, dann passt das alles. Wenn man es irgendwo wieder reinholt, dann geht das für mich.
Das ist gut. Hast du am Mittwoch Europa League Finale angeschaut?
Ja, natürlich.
Alter, wie geil war's?
Ja, super, Alter. Auf jeden Fall.
Sei
der Eintracht gegönnt, von ganzem Herzen. Also das war schon cool, ja.
Ich habe mit einem Eintracht-Fan, also einem Original-Frankfurter quasi, der hier nach München gezogen ist, schon vor einigen Jahren, aber der früher wirklich so, gut, der ist jetzt mittlerweile schon zivilisiert, weißt du, so altersmilde, Mitte 40, aber der hat auch gesagt, so die damalige Zeit im Waldstadion hier noch mit Steppi an der Seitenlinie und so, da stand er auch immer in der Kurve. Also mit Herz und Seele dabei bei der Eintracht, mit dem gemeinsam geguckt. Das war schon geil. Also ich war echt auch super aufgeregt, muss ich sagen. Und ich war so nervös, ey. Boah, aber geiler Titel.
Ja, also ich muss sagen, natürlich freut mich für die Eintracht. Letztlich, ich sag mal, für mich wäre es jetzt kein Weltuntergang gewesen, wenn die Rangers gewonnen hätten, muss ich auch sagen. Einfach weil das auch irgendwie ein relativ, ja, traditionsreicher Verein ist und sowas.
Ja.
Heute sieht das schon ein bisschen anders aus, ne? Also wir nehmen heute an einem Samstag auf, weil es nicht anders reinpasst. Genau, weil nächste Woche ja auch Feiertag ist. Ich glaube, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht die Folge schon ein bisschen eher raushauen. Ich weiß es nicht.
Oh ja, oh ja.
Spoiler jetzt hier Sachen.
Spoiler der Sachen, die nicht gespoilert sind, weil die Leute es dann schon hören.
Ja, werdet ihr ja sehen, wann ihr es hört. Genau, heute ist natürlich DFB-Pokalfinale. Da drücken wir natürlich Freiburg die Daumen gegen Rasenballsport.
Ja. Das ist relativ deutlich und einfach. Da muss man nicht zweimal überlegen. Das stimmt.
Also sowieso Christian Streich auf einer Sympathieskala von 1 bis 10, denke 12 wäre es dann gebracht.
Ja, voll. Also es ist natürlich, manche regen sich dann immer so auf, weil er kein guter Verlierer ist. Und das stimmt schon auch irgendwo. Aber weißt du, ganz ehrlich, Alter, da frage ich mich immer, hey, da geht es um so viel in dem Business, der reißt sich den Arsch auf und arbeitet sich. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel so ein Trainer arbeitet. Und er gibt alles, ist mit allem dabei. Und dann soll er nach einer bitteren Niederlage dastehen und sagen, ja, ist cool, super. Ja. Herzlichen Glückwunsch auch an die Gegner. Danke. Natürlich wäre das auch super, wenn er das noch besser könnte. Aber da kann man doch auch mal echt ein Auge zudrücken und sagen, ja gut, das ist halt vielleicht jetzt nicht das Idealbild eines Sportlers und dann hat er halt auch eine Schwäche in Anführungsstrichen.
Ja, mein Gott, Emotionen gehören ja dazu. Also
ja,
ich finde das immer, also letztlich, das soll auch den, ich sag, egal in welchem Bereich, soll es denen doch vergönnt sein. Also ich habe lieber jemanden, der sich über eine Niederlage aufregt und wirklich mit Herzblut dabei ist, als dann irgendeinen ich nenne mal lieber keine Namen, aber irgendwelche Vögel, die dann da stehen und denen im Prinzip alles egal ist, wenn sie auf ihr Konto gucken, dann, nee, dann nehme ich lieber einen Christian Streich, der sich auch mal darüber aufregt.
Ja, voll, natürlich. Also, finde den auch super und generell, wenn er auch ein bisschen, also gerade auch mit Abstand und dann auch mal über den Tellerrand blickend und so, das ist schon wirklich sehr, sehr cool und ja, super Trainer. Unglaublich, was der aus dem Verein da rausgeholt hat, wie die letzten Jahre. Kann sich der BVB eine Scheibe abschneiden, glaube ich, langsam mal wieder. Ja, also, unglaublich.
Da sieht man auch, läuft.
Da sieht man auch wieder, was das, dieses ganze Konstrukt BVB, das ja heute da ist, wo er ist, das ist auch wirklich nur Kloppo eigentlich. Das ist, also, und das ist, das gibt's gar nicht. Jetzt haben die seitdem in sieben Jahren sieben Trainer durchgelassen.
Ja, Transferpolitik ist natürlich auch überragend, ne? Das muss man schon sagen.
Ja. Okay, ja, schon, aber er hat sie natürlich auch dahin gehoben, dass sie das jetzt mittlerweile auch so spielen können, ja.
Klar, also, du musst erstmal einen Anfang machen. Ich meine, Frankfurt ja nichts anderes. Die haben durch diese eine Saison oder zwei Saisons, wo sie da wirklich diese ganzen wertvollen Spieler generiert haben, dadurch konnten sie halt auch anders agieren. Ne? Das ist ganz klar. Aber gut, wir sind kein Fußball-Podcast.
Genau, das stimmt. Ja. Ich werde das mal wieder als Kapitelmarke setzen, dass die Nicht-Fußball-Fans sich dann auch da ganz easy drüber skippen können. Heute, glaube ich, haben wir ansonsten keine großartigen News zu vermelden aus der NFL. Zumindest wäre mir nichts bekannt.
Nee, Jarvis Landry hat bei den Saints gezeigt.
Haben wir darüber gesprochen? Ja, doch, weil wir haben doch da diesen Michael Thomas-Ausflug letztes Mal gemacht.
Da hatten wir übrigens
Puppenkiste dann noch eine DM geschrieben, dass er sich sehr geehrt fühlt, dass er es in dem Podcast geschafft hat, aber er wird lieber mit Michael Thomas in den Sonnenuntergang reiten, weil er sie immer mehr wert als ein Second.
Na gut. Mal gucken, ob sich das nach dieser Folge ändert.
Das ist halt, ja, jeder legt seine Eier in das Nest, in das er möchte, gell? Jarvis Landry, genau, ansonsten, ja, glaube ich, gibt's nicht viel zu sagen. Ganz generell aktuell vielleicht dazu mal kurz was zu sagen, weil wir haben das noch gar nicht gebracht. Die Rookie-Drafts sind ja in den meisten Ligen rum. Gibt's für dich irgendwelche Namen, die du jetzt gerade so im Kopf hast, auf was für Waiver-Wire-Ads schielst du denn jetzt so nach den Rookie-Drafts? Gibt's da besondere Namen, die man vielleicht mal hier droppen könnte?
Ja, also im Prinzip würde ich immer Abram Smith, Kennedy Brooks nennen. Mhm. Die mochte ich zwar als Profile beide nicht besonders, aber sind beide in relativ solide Situationen reingekommen. Tristan Ebner von den Bears auch ein Ad. Kevin Harris einfach so mit Blick darauf, dass er vielleicht gecuttet wird von den Pats. Mhm. So, das wären für mich Namen, die ich hier erwähnen würde.
Ich möchte natürlich immer noch meinen Sleeper-Tight-End James Mitchell. Ich glaube, das wird der erste Spieler, den ich zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt einfach mal als Gag in 100% meiner Ligen halten werde. Das ist einfach. Ich glaube an den Mann. Nee, aber tatsächlich ein bisschen ernsthafter, sonst wer liegt noch manchmal am Wafer rum? Charlie Kohler von den Ravens ist ein athletischer Tight End. Ja, oder mit zumindest einem guten Ras gesegnet. Der ist relativ oft Free Agent und halt hinter Andrews natürlich da. Kann man sich mal überlegen. Und dann noch ein paar Running Backs. Habe ich heute einen interessanten Thread bei Twitter tatsächlich gesehen. Wer jetzt davon wirklich jemals relevant wird, aber sei wirklich dahingestellt. Aber wenn ihr freie Roster-Spots habt oder so, dann nehmt einfach mal die Shots. Greg Reynolds, der ist der dritte Running Back bei den Lions. Und in der Zeit, in der er am Feld war, tatsächlich ganz gut gewesen. Dann gibt's Rico Dowdle von den Cowboys, den kann man einfach mal adden. Derrick Gore bei den Chiefs. Chiefs Running Back Backfield ist sowieso ein totales Mess. Und Derrick Gore sah tatsächlich ganz gut aus, wenn er aufs Feld kam als Runner. Zumindest wenn man da so guckt. Yards after Contact war echt stark. Dann den kannte ich selber wirklich noch gar nicht. Jashawn Corbin von den Giants. Giants haben wirklich eigentlich keinen richtigen Backup zu Barkley. Das ist im Moment Matt Breeder. Mhm. Und was Matt Breeder ja kann und nicht kann, das haben wir jetzt mittlerweile auch gesehen. Das heißt, das ist vielleicht auch ein Ad, den man durchaus mal machen kann in tiefen Ligen. Und wenn ihr einfach, also ich sag mal, bevor man jetzt einen Roster-Spot für, ich weiß nicht, Emmanuel Sanders oder so verschwendet, aus meiner Sicht zumindest verschwendet, wo man jetzt halt wirklich keine, einfach keine Chance hat auf eine Wertentwicklung, das sind Spieler, die kann man sich mal stashen. Wenn die ein bisschen was zeigen in der Preseason, dann kann man die halt wieder für einen Third vielleicht verkaufen. Und so kann man dann, dass wenn ihr jetzt so ein bisschen trackt, über den Training Camp Reports mal ein bisschen anschaut, wer sieht gut aus und so, dann kann man mit diesen kleinen Moves auch mal ein bisschen Wertgewinne erzielen.
Ja.
Gut.
Ich nehme manchmal noch, das ist natürlich auch so ein bisschen Bias, nehme manchmal noch Derrick Young, Receiver genau. Von Seahawks auf. Ist halt ein Small-School-Spieler, der aber ja ganz athletisch ist eigentlich. Und dementsprechend, also den nehme ich zwischendurch mal auf. Und Jalen Naylor, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Also den fanden wir beide eigentlich gar nicht so uninteressant. Ist in Minnesota und ich sag mal, wer weiß, vielleicht spielt er da so die dritte Rolle. Kann die KJ Osborne so ein bisschen streitig machen.
Ja, ist ein Deep Threat. Genau. Im Prinzip her, aber auch wirklich, also hat echt ganz, ganz solide Metriken gezeigt. Ist auch interessant. Hab ich, und was da eine schönes Feature ist, ist die Watchlist in Sleeper. Einfach solche Spieler, die packe ich dann in meine Favoriten und dann kann man eben Liga für Liga durchschauen, wer liegt gerade am Wafer und so. Je nachdem, was, kommt natürlich auch darauf an, was ihr für ein Roster habt. Wenn das jetzt eine relativ kurze Bank ist und ihr seid stacked, dann wird es da schwierig, dann braucht ihr das nicht machen.
Genau, also man muss immer sehen, die Spieler, die wir jetzt genannt haben, das sind Spieler, die du addest, wie gesagt, wenn du einen freien Roster-Spot hast, wenn du Spieler hast, die du droppen kannst, ne, da können wir auch irgendwie vielleicht, glaube ich, nochmal in der Folge drüber reden, was für Spieler man eigentlich alle droppen kann, mal, weil da habe ich schon wilde Sachen gesehen in Roster. Also, so, ne, das ist so diese Spieler, die man vielleicht letztes oder vorletztes Jahr mal aufgenommen hat und die noch irgendwo auf der Bank rumkleben und gar keine eine Spielzeit haben.
Ja, und auch wenn ihr jetzt einfach vielleicht auch mal Spieler, die nicht aufs Waiver gehören, du hast jetzt schon KJ Osborne zum Beispiel angesprochen, den würde ich jetzt dafür nicht droppen, aber wenn ich KJ Osborne für einen Drittrunden-Pick verkaufen kann und dafür so jemanden aufs Roster holen kann, dann passt mir das auch, weil dann habe ich den Wert von KJ Osborne eigentlich irgendwo bei mir im Roster gesichert und gleichzeitig habe ich noch einen neuen Shot. Also das ist halt auch so ein Move, den man machen kann, um so gefühlt das Roster zu verlängern. Genau. Okay, dann lass uns einmal kurz unseren Werbeblock machen. Phil, wo kann man uns denn folgen und bewerten, wie auch immer?
Ja, also folgen könnt ihr uns natürlich bei Twitter @DynastyFlo, Flo mit PH, oder dir direkt @49erFlo oder mir direkt @Phil8F90. Dann könnt ihr Mitglied in unserem Discord-Channel werden, natürlich völlig kostenfrei. Da könnt ihr Trade-Fragen stellen, da könnt ihr Mailback-Fragen stellen, da könnt ihr mit anderen diskutieren, da könnt ihr teilweise auch Ligen finden. Ja, vieles, was da möglich ist. Da findet ihr auch immer unsere neuesten Folgen natürlich. Und dann könnt ihr uns auch noch bei Spotify und bei Apple Podcast bewerten. Habe ich auch gesehen, also das haben auch schon einige getan. Vielen Dank dafür. Natürlich auch immer vielen Dank für unser Feedback. Wie gesagt, das könnt ihr natürlich auch im Discord geben. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne noch finanziell unterstützen, damit wir euch weiterhin massiv guten Content liefern
können. Das ist völlig richtig. Und das geht entweder bei patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Schickt gerne durch, was ihr möchtet. Wir stehen bei Spotify übrigens immer noch bei 4,9 Sternen. Also die 49ers, das bleibt uns, das bleibt uns.
Ja, bei Apple sind wir bei 5,0. Also da.
Okay, ja, die Runde 5. Das ist auch, das ist natürlich überragend. Ja. Vielen Dank dafür.
Ja.
Und MM10, sorry, dass Ino-Season ist vorbei.
Ja, es ist jetzt Geno-Season, wie wir gehört haben. Geno-Season, Glaubst du an den Talk, dass Geno Smith aktuell die Edge über Drew Lock hat bei den Seahawks?
Ja, Und absolut und wirklich, und trotzdem gebe ich ihn für den Third Rounder gerne her, wenn jemand Interesse hat. Also nee, mein Gott, was soll dir die Edge sein? Also ich glaube eher noch daran, dass Pete Carroll wirklich davon überzeugt ist, dass Drew Lock der Quarterback 1 dieser Klasse jetzt gewesen wäre und er ihn wirklich mag.
Ja gut, was das wert sein kann, das wissen wir natürlich auch noch nicht. Ja. Aber also ja, mir ist es am Ende egal. Ich hoffe nur, dass sie keinen Draftpick für irgendeinen anderen Quarterback ausgeben. Das ist meine größte Sorge aktuell. Ich hoffe einfach, dass sie mit diesen beiden Würsten spielen, sodass wir einen möglichst hohen Draftpick bekommen.
Ja, sehr verständlich. Gut, ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt in unsere nächste Rubrik einsteigen und das sind die Hörertrades. Hier haben wir zwei erstmal bekommen von unserem Hörer Pats Cologne und Pats Cologne schickt den ersten Deal vorbei und das war echt ein Banger, muss ich sagen, krasses Ding. Er bekommt hier Josh Allen, Antonio Gibson und Devin Singletary und abgegeben hat er Deshaun Watson, Deebo Samuel und ein 25 First. Phil, wir haben jetzt hier keine näheren Beschreibungen der Liga und so weiter, aber das, glaube ich, ist jetzt auch nicht so sehr nötig. Das Ding ist, dass es keine One-QB-Liga ist, das ist, glaube ich, klar durch den Trade. Und ja, was sagst du dazu?
Ja, also letztlich finde ich, also hätte ich lieber wahrscheinlich die Watson-Seite, ne? Also Watson, Deebo Samuel, den 25 First. Vom Value her natürlich, Josh Allen ist aktuell wahrscheinlich der 1-0-1 in Superflex liegen. Mhm. Das ist schon auch schon gerecht. Dann kommt es natürlich darauf an, was hält man von Antonio Gibson und von Singletary. Ja, beide nicht unbedingt meine Favoriten, um es mal milde auszudrücken. Und ich glaube schon, Samuel und der 25 First haben auf jeden Fall wesentlich mehr Wert als die beiden. Und ja, Watson ist halt nicht so ein Riesenunterschied. Natürlich ist die Frage, was haben die beiden Seiten vor? Also, wenn du jetzt beispielsweise für Josh Allen tradest, weil du ein loaded Contender bist und gibst eben diese Seite ab, die anderen, dann kann man das schon verstehen. Ne? Wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, was mit Watson diese Saison ist, ich weiß nicht, was mit Deebo diese Saison ist, werden sie performen, werden sie überhaupt auf dem Feld stehen? Und ja, dann kann ich es auch schon nachvollziehen, warum man so einen Trade macht, aber aus der Value-Perspektive wäre ich eher auf der Watson- und Deebo-Seite.
Also wenn der 25 First nicht dabei wäre, dann könnte ich das noch irgendwo verstehen. Ja. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wir traden keine First-Rounder weg, die quasi nicht am Ende der aktuell zu spielenden Saison schon sind oder halt nur in absoluten Ausnahmefällen. Aber 3 Jahre in Zukunft würde ich niemals einen First rausgeben. Also das ist mir einfach zu, da keiner weiß, wie das Roster dann aussieht. Das kann einfach der 1-0-1 sein. Das ist blöd. Das behindert dich in deinen Entscheidungen für die Zukunft. Das schränkt die Flexibilität ein. Und wie du auch schon gesagt hast, der Unterschied zwischen Watson und Allen ist mir dann halt nicht groß genug. Also ja, Allen ist der 1-0-1, das stimmt, aber Watson wird mittlerweile bestimmt wieder Ende der ersten Runde gehen. Irgendwo zwischen 8 und 12, schätze ich mal, oder?
Ich habe gerade ein Startup aktuell.
Wie immer.
Natürlich. Ja, man muss ja live sein. Und da ging er an, ich glaube 1-0-7. Ich gucke ja gerade hier. Jawohl, 1-0-7.
Ja, und man muss, ich kann mich sehr gut erinnern, bevor diese ganze Thematik angefangen hat, das ist ja jetzt ein gutes Jahr her, also so Februar 2021, also da haben wir auch einige Startup-Mocks mal gemacht und wenn ich da den zweiten Pick hatte, dann war für mich eigentlich Watson der Spieler. So, nach Mahomes an 1-0-2 schon Watson.
Ja.
Und natürlich ist das jetzt alles ein bisschen in Vergessenheit geraten und natürlich ist viel Unsicherheit jetzt dabei, wann kommt meine Sperre und so. Aber ich glaube, wir haben das ja auch schon öfter besprochen, dass die NFL Deshaun Watson jetzt signifikant sperrt. Also im Sinne von, dass es sein Dynasty-Value signifikant verändert, heißt wirklich mal mindestens eine volle Saison oder sogar mehr. das halten wir ja eigentlich für relativ unrealistisch. Mhm. Und wegen einer 8-Spiele-Sperre zum Beispiel, wie viel nehme ich denn da an Wert bei einem 26-jährigen also Elite-Superstar-Quarterback weg überhaupt? Wegen 8 Spielen. Also
gar keinen.
Das kann man eigentlich nicht mehr machen. Und für mich ist er deswegen eigentlich jetzt mittlerweile, klar ist der Cleveland Landing Spot, also das ist eine andere, ist was anderes als Buffalo, ja, diese ganze Offense und so weiter, aber er gehört für mich schon irgendwo wieder zu diesen Top 8 Picks im Startup, spätestens, also auf jeden Fall in die erste Runde. Und dann sehe ich schon den Downtrade hier, um den 25 First dazu zu bekommen, den würde ich auch machen. Und Deebo über Gibson ist halt wirklich ein Riesenunterschied für mich. Und Singletary ist halt, ja, sorry, aber das ist halt gar nichts wert. Also, weiß ich nicht, was gibt man für Singletary noch aus?
Ja, also, ja, ich will mit Singletary nichts zu tun haben. Wenn man meint, wenn man an ihn glaubt, dann kann man vielleicht einen Late Third in der 22er Klasse, kann man rechtfertigen.
Ja. Nee, genau. Also deswegen für mich schon die Watson-Seite. Aber ja, mal sehen. Ich bin gespannt, Perz Cologne, wenn du hier den Titel holst mit Josh Allen im Lineup.
Alles gut.
Dann ist alles wieder in Ordnung. Und ja, du glaubst an Antonio Gibson. Wir werden sehen, wie das alles da weitergeht in Washington. Der zweite Trade, den er noch gemacht hat, das war eine andere Liga. Hier ist er Contender. Hier ist er nicht Contender, aber er hat noch diverse Quarterbacks am Roster und er gibt hier Mac Jones und einen 23 Third ab und bekommt einen 23 First dazu. Ich starte mal. Also ich mag Mac Jones als Quarterback für Fantasy nicht besonders gern, weil halt das Upside limitiert ist, aber einen singulären 23 First Und einen Third auch noch dazugelegt. Also, boah, ich weiß nicht. Ist, finde ich, schon ein bisschen wenig für einen echt Starting Quarterback und der auch, der jung ist und der auch gezeigt hat, dass er in der NFL spielen kann. Denkt, der wird da auf Jahre hinaus der Starter in New England sein. Wäre mir tatsächlich zu wenig, auch wenn ich die 23 Firsts sehr, sehr gern mag. Wir sprechen ja gleich noch drüber. Ist halt irgendwie ein lateral move für mich. So, natürlich hast du den Vorteil des 23 First, den kannst du wieder einsetzen und so, mal sehen, was du dann daraus machen kannst. Aber ist schon die absolute, absolute Untergrenze für Mac Jones für mich. Und ich glaube, da hätte ich eher versucht, ihn noch zu halten.
Ja, also Mac Jones ist halt so ein komplizierter Fall, finde ich. Da kommt es echt ganz stark auf die Liga an. Wenn du so einen Mac Jones Truther hast, dann wirst du ihn auch für mehr los. Aber wenn alle ihn aus der Liga ihn hassen, dann wirst du ihn halt nicht für mehr los. Das ist halt eben, also Mac Jones ist wirklich von Liga zu Liga ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Der geht mal im Startup in Runde 3, der geht mal im Startup in Runde 2,
habe ich schon gesehen.
Ja, oder mal in Runde 6 oder 7 oder sowas. Ja, 7 wahrscheinlich nicht, aber irgendwie 5, 6. Ne? Mhm. Und das ist, also von daher, wenn jetzt die Liga, also wenn du jetzt alle angefragt hast und keiner wollte dir mehr geben und du hast keinen Bock auf Mac Jones, dann kann ich es schon nachvollziehen, weil der 23er First einfach ein bisschen ein höheres Ceiling natürlich hat.
Ja, das auf jeden Fall.
Daher kann ich den Deal verstehen, aber ja, ist jetzt, also wie du schon sagst, ist schon so am unteren Ende, was man für Mac Jones bekommt.
Ja, du hast halt jetzt gerade zumindest keinen Wertgewinn erzielt. Das würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, so theoretisch klar. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Liquidität gewonnen, kannst den sehr gut einsetzen. Und mal schauen. Wir sprechen ja jetzt gleich noch über die 23er Klasse. Mhm. Wenn das ein 106, 107 wird, dann ist da sehr viel Upside auch drin.
Ja.
Gut. Nächster Deal, den wir haben, der kommt von Xion77 und er sagt, Servus, 12er PPR Superflex, ich habe Sky Moore und meinen 23er First gegen T. Higgins getradet. Dazu noch gesagt, ich habe noch einen eventuell mit 23er und sehe mich als Contender. Bin bei T sehr hoch. Ich könnte einen Case dafür üben, dass er ein Top 6 Dynasty Wide Receiver ist. Klar, Moore hat Upside und es ist ein 23er First. Danke für eure überragende Arbeit und den guten Podcast. Danke dafür, Xion. Und ja, Phil, wie siehst du denn jetzt seinen Deal?
Hui, es ist schon schwer hier, ne? Also, das ist schon, also, ja, boah. Also, er sieht sich als Contender, das heißt, wir gehen mal davon aus, der 23er ist eher mid to late, würde ich jetzt mal so sagen. Und nimmt er auf jeden Fall an, so wie ich das jetzt hier verstehe.
Ja.
Und er ist hoch bei T. Higgins. Ich glaube, das würde ich für T. Higgins aktuell, glaube ich, nicht ausgeben. Das sind im Prinzip ja zwei mit First-Round-Picks. Ja, gut, aber ja, kommt auch ein bisschen auf die Situation an, wenn er jetzt sagt, gut, mir fehlt jetzt hier noch der zweite gute Receiver und dann, um mein Team wirklich über die Grenze zu heben, dann ist es auf jeden Fall für ein vernünftiges Asset getradet mit T. Higgins, das kann man schon mal sagen. Und also ich kann den Deal irgendwo nachvollziehen, ist aber sehr situationsabhängig, ob ich ihn machen würde.
T. Higgins, also vielleicht mal da nochmal ganz kurz, T. Higgins hatte letztes Jahr, jetzt muss ich mal hier kurz schauen, ich glaube, der hatte ja dessen Target-Share war der überhaupt niedriger als der von Jamar Chase?
Nee, glaube ich nicht viel.
Ich glaube, also ich sehe hier 23,9% Target Share und 35,9% Air Yard Share. Das ist absolut überragend. Und ich bin ja komplett hier bei Xion, was den Top 6 Dynasty Wide Receiver angeht. Also, dass man den Case machen kann. Ich finde, man kann den Case für Nummer 3 machen in der Liga. Das Einzige, was Higgins eigentlich zurückhält davon, zu den oberen beiden zu gehören, ist, dass Chase halt auf der anderen Seite spielt und man davon ausgeht, dass Chase halt der bessere Receiver ist und dass der diese Offense dominieren wird. Der hatte übrigens, jetzt habe ich es auch gerade aufgemacht, einen Target-Share von 23,7%, also sogar minimal drunter, und einen Air-Yard-Share von 37,6%. Die sind im Prinzip am Feld sehr ähnlich. Jamar Chase macht halt mehr nach dem Catch. Und war eine unfassbare Saison letztes Jahr. Was der aus den wenigen Receptions gemacht hat, das ist schon unfassbar gewesen. Aber diese Bengals-Offense wird einen Schritt nach vorne machen, glaube ich. Man hat es in den Playoffs gesehen. Sie wollen mehr den Ball passen. Und das, ich glaube nicht daran, dass es wieder so losgeht wie nach Joe Burrows Kreuzbandriss und dann der Start in die Saison sehr lauflastig und so weiter. Ich denke, die werden das etwas mehr öffnen. Von dem her, ich mag Higgins wahnsinnig gern und trotzdem würde ich diesen Deal nicht machen. Sky Moore in der Offense bei den Chiefs und dazu ein 23er First, das ist mir halt ein Receiver im Prinzip dann am Ende nicht wert und vor allem kein Receiver, bei dem ich halt trotzdem diese Gefahr habe, dass Jamar Chase da auf der anderen Seite zu viel wegnimmt. Deswegen, ich nehme lieber das Package, weil ich da mehr Entwicklungspotenzial habe. Ich verstehe aber, dass man da bei T. Higgins sehr hoch ist. Gut. So ist das. Gut, dann haben wir noch einen Deal. Der kommt vom Barista Renault und er sagt, ich würde mich über eure Einschätzung zu folgendem Trade freuen. 12er tiered PPR-Liga, Superflex, fester Tight End, 9 Starter mit Devi-Anteil. Aktuell 24 Devi-Spots in der Liga, wird zukünftig noch etwas aufgestockt. Sehe mein Team im Rebuild, Retool, weil ich in der kompetitiven Liga, war mein allererster Startup überhaupt letzte Saison, ein bisschen Lehrgeld zahlen musste. Im Rookie-Draft abgegeben, Travis Etienne und 403 erhalten. Also abgegeben, Travis Etienne und 403 erhalten, 1-11 und 204 plus 23er Second mit Too Late. Der 1-11 war on the clock und mein Spieler 3 auf meinem Draftboard war noch da, Trevion Henderson, 24er Running Back aus Ohio State. Dazu wurde der 204 Quentin Johnston Wide Receiver TCU. Ich habe das Gefühl, ein bisschen Risiko gehen zu müssen und deshalb bin ich auf die Devi Assets gegangen. Vielleicht bin ich aber auch biased, weil ich letztes Jahr im Devi Draft Breece Hall gezogen habe. Habe ansonsten noch als Gerüst Quarterback Lamar, Jameis und Goff, Running Back nur Hall, Wide Receiver DK, Terry, McLaurin, MT, Tight End Nix. Als weiteres Devi Asset noch Kayshon Boutte. Was meint ihr value-wise? Jetzt habe ich so viel geredet, Phil, jetzt musst du nochmal anfangen.
Ja, für mich ist das schon auf den ersten Blick auf jeden Fall ein guter Deal, ne? Also, wenn du Trevion Henderson ist wahrscheinlich ein Top-3-Pick in der 24er Klasse, Stand heute, und Quentin Johnston, über den sprechen wir nachher noch, und der wird wohl auch irgendwo knapp wahrscheinlich ein First-Round-Pick werden in der 23er Klasse. Also, hast du hier im Prinzip für Etienne, ja, wenn man so will, das ist natürlich jetzt ein bisschen vage, weil ein gewisses Risiko bei Devi-Spielern natürlich immer mitschwingt, ne, das darf man hier nicht außer Acht lassen. Aber hast du im Prinzip zwei First-Rounder plus einen Second 23 nochmal bekommen. Mhm. Also, und das ist natürlich für Etienne absoluter Homerun. Und Etienne ist auch alles andere als sicher. Ne? Das muss man hier auch ganz klar nochmal erwähnen. Also von daher ist das für mich hier, also den würde ich auch in 10 von 10 Fällen machen, der Deal.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und was ja auch noch richtig analysiert ist, man muss, wenn man ein bisschen Lehrgeld hier gezahlt hat und den Startup ein bisschen in den Sand gesetzt hat, muss dann auch mal Risiko gehen. Wie viel Wertentwicklung soll bei ETN noch rauskommen, als Henderson, also Henderson und Johnson zu bekommen? Das ist ein super Deal. Und ja, also bin bei beiden Spielern unfassbar hoch. Also Trevion Henderson, glaube ich, kann man einen Case machen. Das ist halt, Bijan Robinson ist so die Eins in Devi auf der Running Back Position und ich glaube, Trevion Henderson muss man eigentlich auf die Zwei nehmen, so wie er das Ohio State Backfield dominiert hat, direkt als Freshman. Das ist unglaublich. Also da kommt ein Monster.
Ja, mich wundert, dass er in 1-11 noch da war.
Das ist wirklich, aus meiner Sicht, ist das casual, also ganz casual gedraftet und zu sagen, also die Future, also die Eligibility viel zu hoch gewichtet.
Ja, wie gesagt, gibt es eigentlich keinen Case für, warum der dann noch da sein sollte.
Nee, auf keinen Fall. Quentin Johnston an 204 ist auch krass. Ja, vor allem, weil der ist ja schon depleted, also es waren ja schon Devi-Spieler weg.
Aber gut, müsste man sich das Board mal ansehen. Das kann natürlich sein, es sind ja nur 24 Devi-Spots waren ja anscheinend weg oder waren vorher weg.
Ja gut, davon natürlich Hall schon, davon viele Rookies schon wieder drin.
Richtig, genau. Das kann ich schon noch verstehen, warum der noch da ist, aber Trevion Henderson an 1-11 ist schon echt Wahnsinn. Nee, von daher, Barista, also herzlichen Glückwunsch zu dem Deal.
Ja, der ist sehr nice. Gut, das war eigentlich jetzt auch schon ein schöner Einstieg. Die perfekte Überleitung, Barista, hast du gut gemacht für uns. Denn wir haben ja noch zwei Fragen aus dem Mailbag offen gelassen. Und das sind also noch kaum, also die erste hier von El Filippo, das ist schon fast gar keine Frage. Der hat gleich eine ganze Masterarbeit zum Thema 23er Picks geschrieben. Sehr gut. Wir werden, dass wir da ein paar Thesen formuliert und wir werden die jetzt halt untersuchen und einfach mal sagen, was wir dazu denken. Falsifizieren nennt man das, oder? In der wissenschaftlichen Arbeit. Also, das ist es. Und zwar sagt El Filippo folgende Hypothese. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass die 2023er Klasse absolut top und der perfekte Sturm für Fantasy-Football werden kann. Folgende Gründe, Argumente. Erstens, das Angebot an Top-Prospects wird aller Voraussicht nach da sein, wobei ja immer viel passieren kann. Vor allem Quarterbacks und Runningbacks, aber auch Wide Receiver sieht gut aus. Ich glaube, das ist noch relativ einfach. Da können wir erstmal nur zustimmen.
Ja.
Jetzt wird es etwas konkreter. Die NFL hat auf der Nachfrageseite aufgrund des schwachen 2022er Jahrgangs, vor allem Quarterback und Running Back, einen erheblichen Nachholbedarf an offensiven Talenten.
Ja, also ein Quarterback wird immer gebraucht in der NFL. Also ich glaube, es gab selten ein Jahr, wo man gesagt hat, wow, wir haben 32 Starter, die NFL braucht keinen Quarterback mehr. Ja. Also wenn man das mal konkret anguckt, also da sind ja schon wirklich etliche Teams, die keine Lösung oder auf jeden Fall riesige Fragezeichen da haben. Und da wird wirklich einiges gebraucht. Gleiches gilt auch, also jetzt werden wieder Experten sagen, ja, Running Backs don't matter, natürlich, okay, ganz klar. Ja, aber so sieht die NFL das halt nicht. Und die NFL sieht sich, glaube ich, auch schon, oder da sehen sich einige Teams schon, dass sie einen Running Back brauchen werden. Gerade.
Ich sehe das auch so, dass einige da einen Running Back gut brauchen können.
Ja, natürlich. Also, genau. Fakt, ne? Also die letzten Jahre waren ja auch wirklich mau, was so Running Back Drafts anging, also da hatten wir, ja, wenn es hochkommt, irgendwie 5-6 Stück in den letzten 2 Jahren, die jetzt reingekommen sind. Nach dem 2020er Draft war das dann nicht mehr so ganz besonders viel.
Genau, und dann denken wir an die Lebensdauer von Running Backs und auf einmal merken wir, hui, da ist eine Lücke. Aber El Filippo hat das hier jetzt position-wise noch ein bisschen ausgeführt und er sagt zuerst zu den Quarterbacks. Die Bereitschaft für Top-Quarterback-Prospects Risiko einzugehen und viel zu investieren ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Es gibt 8 bis 10 Teams, die dringend einen Quarterback brauchen. Hohe Nachfrage. 3 Teams haben dazu je 2 First-Round-Picks, also Munition, um aggressiv hochzutraden. Das ist, das ist ja genau richtig analysiert vom Prinzip her, dass wir sagen, was ist alles passiert in den letzten Jahren? Wir haben die Niners, die mit 3 First-Round-Picks hochgegangen sind, um dann Trey Lance zu holen. Generell, dass jemand wie Trey Lance schon an 3 geht in der NFL. Zach Wilson ging an 2, der auch nicht wirklich, also am College jetzt einen wahnsinnig hohen Floor gezeigt hat, sondern eigentlich vor allem ein Ceiling durch seinen Arm irgendwie zeigen konnte. Natürlich merkt man, die NFL braucht solche, also oder will solche Spieler haben. Selbst die Bears sind ja hochgegangen für Justin Fields. Mac Jones ging dann auch Top 15. Also wenn wir gute Talente auf der Quarterback-Position haben oder die NFL die zumindest als solche sieht, dann gehen sie auch früh. Da darf man sich jetzt durch dieses Jahr auch nicht rausbringen lassen, wo nur Kenny Pickett ein First-Rounder war. Es wird Und du hast es ja gerade schon gesagt und hier El Filippo sagt auch, 8 bis 10 Teams, die dringend einen Quarterback brauchen. Wahrscheinlich ist das sogar noch relativ konservativ, die Annahme, oder?
Ja, wir können ja einfach mal drauf schauen, ne? Also ich habe jetzt hier mal spontan die Liste aufgerufen, da können wir mal durchgehen. Falcons wahrscheinlich, Panthers, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Ridder und Correll jetzt nicht
einmal,
Falcons, Panthers, dann Lions, Texans vielleicht, Vikings ist die Frage, Saints ist die Frage, ne, das sind also die, da würde ich jetzt nicht drauf wetten, aber ne, also ganz ausschließen würde ich es auch nicht. Giants definitiv, Eagles vielleicht, Dolphins vielleicht, Seahawks auf jeden Fall, Jets, keine Ahnung, ne, ich denke mal, die werden noch ja länger an Wilson festhalten, auch wenn er schlecht ist, aber trotzdem, Tampa Bay weiß man nicht, was ist, Washington weiß man nicht, was ist, also, ne, Tennessee zeigt, also das sind ja allein schon 14 Kandidaten irgendwie, wo es möglich sein kann, ne, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass alle von denen sagen werden, naja, wir, oder alle schlecht spielen, aber, also ich sag mal, das gibt halt irgendwie für mich jetzt, wenn ich nur mal schnell überschlage, irgendwo 14 Landing-Spots, wo es sein kann, dass sie einen nehmen wollen.
Ja, und hast du, ich weiß jetzt, das ging mir jetzt fast zu schnell in deiner Analyse, aber hast du Washington genannt?
Ja.
Okay. Dann die Packers, wir wissen nicht, was mit Aaron Rodgers ist. Das ist im Prinzip, der hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Da gibt es ein klares Out nach einem Jahr. Das ist nicht dieser 3 Jahre 150 Millionen Deal, der immer wieder kolportiert wird. So, es wird ja, also selbst gute Starting Quarterbacks, du hast ja hier Tom Brady zum Beispiel aufgelistet, wir wissen nicht, wie lange die machen. Und dann kann es auch schnell gehen, dass da das Interesse an einem jungen Spieler da ist.
Ja, wie gesagt, Ravens und Lamar Jackson, das hört man auch immer wieder.
Ne, der wird aber einen besetzen.
Der wird einen Spot besetzen, deswegen habe ich sie jetzt auch nicht mitgezählt. Ja, ne, das ist genau. Aber da sind wirklich, also.
Kyler Murray.
Ja, Kyler Murray, gut.
Eieiei. Auch der wird irgendwo einen Spot besetzen.
Ja, die Cardinals werden den bezahlen, glaube ich.
Ja, ich gehe auch davon aus. Sollten sie auch tun.
Wahrscheinlich, ja.
Genau, also Quarterbacks, ja. Und natürlich, dann gibt es 3 Teams, die je 2 First-Round-Picks haben, um hochzugehen. Ja, stimmt. Aber schauen wir mal, ob das überhaupt nötig sein wird. Also, dass da Quarterbacks gehen werden, wenn da jetzt dieses Jahr nicht das totale Fiasko im College passiert, völlig unabhängig, wer die am Ende pickt, sie werden gepickt. Also ob dann nach einem Uptrade oder nicht, das ist ja für uns auch relativ irrelevant.
Ja, so. Ja, genau. Und es ist dann natürlich auch immer die Frage, wer hat dann die hohen Picks und will derjenige überhaupt wegtraden? Ne? Also wenn Detroit, was ich nicht glaube, aber wenn die wieder einen Top-3-Pick haben, dann werden die
wahrscheinlich... Picken sie Will Anderson.
Direkt im nächsten Edge. Ja, nee, gut, aber der geht wahrscheinlich schon an 1 zu den Jaguars. Ja, wobei, die nehmen wahrscheinlich wieder irgendeinen athletischen Freak.
Ja, der könnte ja guten Ras auflegen, dann hat er eine Chance. Dann. Okay. Je nachdem, wie lang die Arme sind, hat er eine Chance, zu den Jaguars zu
gehen. Ja.
Genau. Also so sieht man schon, dass es wird auf jeden Fall der Bedarf da sein. Dann der nächste Punkt, Wide Receiver, Und hier sagt El Filippo, durch die Mega-Verträge bzw. Trades dieses Jahr wird der Bedarf an günstigen Rookie-Wide-Receivern auch in 2023 anhalten und sie werden früh und viel gehen, wie in diesem Jahr schon gesehen.
Immer so.
Ja, ja, und es wird natürlich schon mehr. Also das finde ich, das merkt man schon. Also so 5 bis 6 Wide-Receiver in Runde 1, das ist ja fast schon Standard mittlerweile.
Ja.
Das war ja früher jetzt auch nicht immer so.
Nee, gut, das ist aber natürlich auch dem geschuldet, glaube ich, einfach, dass die NFL Wide Receiver einfach höher gewichtet, sieht man ja auch in den höheren Verträgen. Und ich glaube, die meisten Teams spielen oder wollen zumindest 3 vernünftige Receiver im Team haben. Und dadurch ist natürlich der Bedarf immer da. Und ja, also Wide Receiver werden jedes Jahr relativ viele früh gedraftet.
Ja, also wenn sogar ein, Jahan Dotson es in die erste Runde schafft.
Ja, in dann, die erste Hälfte der ersten Runde.
Ja,
das
ja,
muss man ja nochmal hier ganz klar herausstellen. Also wirklich ein Receiver, den ich in dieser Klasse 2023 wahrscheinlich nicht in den Top, also auf keinen Fall in den Top 10 hätte, Stand heute. Ja, wird einfach da gedraftet. Also das ist schon, ja, naja.
Ja. Ja, und dann muss man auch sagen, Christian Watson war fast ein First-Rounder, also auch da eigentlich ein pures Projekt oder halt viel Projection drin, nur rein auf die Upside, auf die Athletik gegangen. Das ist schon krass und man sieht halt auch, es waren ja nicht nur First-Rounder, es waren 6 First-Rounder, aber es waren halt dann auch nochmal 7 Second-Rounder und das ist genau der, also es wird alles nach vorne gespült und wenn dann eine Klasse kommt mit Top-Profilen, dann kannst du dir sicher sein, da kommen wieder sackviele First-Rounder im richtigen NFL-Draft und die werden alle eigentlich Consideration haben dafür, ein First-Rounder in Rookie-Draft zu sein. Sie werden nur im nächsten Jahr sehr weit runtergespült durch, und jetzt kommen wir zur letzten Positionsgruppe, den Running Backs. Hier sagt El Filippo, die starke Running Back-Rookie-Klasse 2017 kommt in ein kritisches Alter. Cook, CMC, Mixon, Kamara, Fournette, Eckler, Aaron Jones, James Conner, dazu noch Henry, Chubb und Elliott, die noch älter sind, die müssen ersetzt werden. Ja, das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit im Prinzip sagen und warum alle unbedingt schon immer auf diese Rookies warten und es kommt einfach nichts nach. So, es kommen die James Cooks nach, die aber keiner will, weil jeder schon Angst hat davor, dass sie halt nicht auf diesem Level sind. Und ja, jetzt kommt genau das, es ist diese Lücke an Talent da und wir sprechen gleich drüber, wie gut diese Positionsgruppe an sich aussieht. Also da muss man echt sagen, da geht der Pfeil steil nach oben für den Wert dieser 23er Picks und das ist eigentlich fast die, also das ist eigentlich der Punkt, der diese 23er First so extrem wertvoll macht, oder?
Ja, natürlich, klar. Das ist auch, also es ist einfach, wir haben dieses, also in der 23er Klasse, und wir werden darüber gleich nochmal ein bisschen in der Tiefe sprechen, aber wir haben in der Klasse einfach auf jeder Position eine gewisse Tiefe. Mhm. Und das ist einfach, glaube ich, was diese Klasse auszeichnet. Ich würde jetzt in der Qualität gar nicht sagen, dass die Klasse, ja, die ist schon gut, die hatten schon ein gutes Qualitätsniveau, aber gerade diese Breite, also die Qualität und Breite eben gemischt, macht es für mich einfach aus. Ja. Du hast wirklich hier bestimmt, also 13 Prospects, die schon in der 22er Klasse wahrscheinlich mindestens mal mit First gewesen wären.
Ja, 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 da kommen wir am Ende auch noch dazu, wie das dagegen aussieht. Was am meisten interessiert, wie werden wir am Ende sprechen, 23 versus 21? Ich glaube, dagegen wird es echt schwer anzustinken, denn da war der große Unterschied noch, dass man mit Lawrence und Fields ja die 2 Quarterbacks hatte, die so von der Highschool weg 5-Star-Recruits, immer 1 und 2 einfach im Land gewesen, in dem jeweiligen Alter, in dem sie waren und dann am College wieder abgeliefert. Und man wusste man eigentlich schon vor ein Jahr vorher, also im gleichen Stadium wusste man schon, du hast 2 Elite-Quarterbacks, vor allem auch noch für Fantasy-Football, in dem Rookie-Draft. Und das war natürlich was da auch den Value nochmal extrem angehoben hat.
Absolut. Und also ich glaube auch, also dass du da natürlich eine, ich sag mal, eine Top 10 hattest irgendwie, die ja schon, oder, ne, irgendwie 11 Prospects nachher oder 12, die wirklich auch ganz gut waren. Und danach war einfach aber schon irgendwo ein Drop-off, ne? Also hast du hier und da mal einen guten schon dazwischen. Und ich glaube einfach, dass diese Klasse, die 23er Klasse am Ende in der Tiefe und auch was du so in dieser Midrange, da wird die einfach besser sein als die, auch als die 20er Klasse. Nicht in der, nicht in der Elite-Spitze, das glaube ich auch nicht, aber die, der Rest wird schon brutal werden, glaube ich.
Ja, die Elite-Spitze 21 war einfach zu absurd, muss man sagen. Das ist schon, also ich glaube, diese drei Quarterbacks da, Lawrence, Fields und Lance, sowas nochmal zu kriegen, das ist schon absolut außergewöhnlich, einfach auch, weil Size, die Arme von denen dazu, einfach die, das, was sie am Boden noch machen, ist schon außergewöhnlich gewesen. Und dazu, dann hast du halt noch Najee, Chase und Pitts. Also so Prospects auf ihrer Position, wo du auch sagst, absolut generational. Ja, also
sieht man ja, jetzt sind eigentlich alle, also arguably Top-3-Spieler auf ihrer Position für Fantasy.
Ja, ja, absolut.
Genau, und wir reden hier natürlich davon als Prospects, ne? Also jetzt natürlich das Outcome in der NFL für die Quarterbacks sieht bislang ja nicht so doll aus der 21er Klasse, aber genau, das ist als Prospects erstmal, wie man den Draft
aktuell. Genau, wir schauen vor allem einfach, was bekommst du in dem Moment des Rookie-Drafts für diesen Pick, für diese Spieler? Das ist ja einfach erstmal wirklich interessant. Wenn das dann failt, kann ja auch bei der 23er Klasse passieren, aber ist ja egal. Solange du deinen Pick bis dahin hast und den Spieler picken kannst und dann verkaufen kannst oder den Pick verkaufen kannst, hat er schon alles richtig gemacht. So. Also jetzt sagt El Filippo hier noch zum Abrunden. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Seht ihr die Punkte anders oder fallen euch noch welche ein, die dafür oder dagegen sprechen? Vielleicht sehe ich die Klasse ja nur so positiv, weil ich so viele 23er First habe. 21 in 4 Ligen. Also, und dann noch PS. Danke übrigens für den Top-Content. Macht Spaß, euch zuzuhören und weiter so. Vielen Dank dafür. Sehr freundlich, sehr nett. Und ja, ich glaube, wir sind ja jetzt auf jeden Punkt eingegangen, haben so unsere Gedanken dazu geshared und generell nur mega. Also 21, 23er Firsts in 4 Ligen zu haben, das ist ein Luxusproblem. Das hätte ich auch gern.
Ja, ich sammle fleißig auch.
Ja. Aber 5 pro Liga im Schnitt, das ist ein Hammer, Alter. Das ist echt ein Hammer. Und ihr werdet merken, je erfahrener eure Mitspieler werden oder je erfahrener eure Mitspieler sind in den Ligen, desto schwerer ist es, an diese 23er Firsts zu kommen. Das wird irgendwann brutal.
Ich hab dir, wann war das, vor 2 Wochen oder sowas, als ich dir mal einfach diese ganzen Antworten geschickt habe, wo ich probiert habe, für 23er First zu traden, das war aus 2 Tagen, da habe ich auch extrem, da waren viele Rookie-Drafts und sowas, da habe ich probiert, für extrem viele 23er First zu traden und dann habe ich Flo so eine Collage aus den Antworten geschickt und das war dann doch niederschmetternd.
Ja, Wahnsinn. Früher konntest du halt noch so ein, hier, ich gebe dir einen 1-10 und für den nächstjährigen First, das war oft überhaupt kein Problem, so, weil da derjenige, der wollte diesen 1-10 halt haben und so, aber dieses Jahr, da musstest du mit 1-5, wenn du 1-5 straight up für den 23 First traden wolltest, dann war schon so, ja, boah, puh, das war schwer. Also, und genau, also echt, echt crazy.
Ja, also genau, das zeigt ja auch nochmal, dass einige wirklich da diese Picks schon hoch bewerten. Und ich spiele ja über 20 Ligen und ich habe eigentlich im Durchschnitt so, würde ich sagen, 3 pro Liga. Und da hoffe ich mal. Also das meiste sind, glaube ich, 6 oder 7 in einer Liga.
Ich glaube, bei mir das meiste sind 5.
Okay, ja.
Das. Mehr habe ich nicht geschafft. Aber das ist auch echt, ist krass. Ich bin vor allem echt gespannt, wie das weitergeht mit dem Wert, was wir dann so, alle sagen, ja, jetzt im Moment für Picks zu traden ist falsch, weil der Wert ist noch so niedrig. Der Wert ist so hoch und der Wert wird ja dann niedrig, wenn es in die Saison geht. Ich glaube, da werden sich einige noch anschauen, wie niedrig dieser Wert denn dann werden soll im Jahr.
Ja, ich glaube auch einfach, dass alle so ein bisschen, alle, die Content konsumieren zum Thema Dynasty, einfach auch dafür sensibilisiert sind, weil jeder spricht darüber. Und ich glaube einfach, du kannst immer hier und da nochmal einen finden, was auch teilweise ist auch einfach legitim, die Picks trotzdem zu traden. Ne? Das darf man jetzt auch nicht sagen. Also ich habe auch in einer Liga, arbeite ich auch gerade am Traden, da werde ich wahrscheinlich auch irgendwie 2 23er First wegschicken. Aber
da bin ich ja gespannt, was da zurückkommt. Das muss irgendwie so ein Paket sein aus Breece Hall und den hast du wahrscheinlich selber schon.
Genau. Der wird wahrscheinlich auch mit rüber geschickt werden.
Mit den 23er Firsts. Junge, 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 da kommt das Josh Allen, Patrick Mahomes und Jamar Chase Paket zurück. Also.
Nee, ich gehe noch nicht zu sehr ins Detail. Ne? Wir wollen nicht über ungelegte Eier reden, aber ja.
Also auf jeden Fall nächste Woche Hörer-Trade wird echt absurd. Ich bin gespannt. Okay, gut. Genau, dann, wir haben hier noch einen Punkt und der kam von Ur04 und der soll natürlich ja auch nicht vom Tisch fallen. Moin ihr beiden, passt vielleicht ganz gut zur Frage von El Filippo bezüglich der 23er Klasse. Wie schätzt ihr die Entwicklung am College ein? Jetzt wo die Top-Prospects wie ein Young, Bijan oder Addison Geld verdienen und Millionenverträge unterschreiben dürfen. Werden wir uns in Zukunft und gerade in Bezug auf die 23er Klasse wundern, dass ein signifikant größerer Teil der Draft-Eligible-Player für ein weiteres Jahr zum College zurückgeht, gerade weil sie nicht mehr den Druck haben, zu den Pros zu müssen, um Geld zu verdienen. Das ist echt eine super interessante Entwicklung natürlich hier für Devi und Dynasty. Wir haben gerade eben hier ist ja Jordan Addison schon erwähnt worden, der ist jetzt final zu USC transferiert, was mich sehr gefreut hat für seine Entwicklung, glaube ich, da mit Lincoln Riley und Caleb Williams zusammen ist das, glaube ich, ein besseres Setup als zu Texas zu gehen, wo wir einfach doch nicht wissen, wie wie CJ Ewers aussehen wird. Und Xavier Worthy ist da ja auch, der einfach ein super Prospect ist.
Ja, die haben also der Wide Receiver Room bei Texas ist einfach sehr viel tiefer. Ja, voller. Ja. Ne? Also da ist wirklich einiges mehr, gegen die er sich durchsetzen muss. Und bei USC sind zwar auch ein paar solide Receiver, aber ich glaube, kaum einer vom Talent wie Addison.
Ja, sollte wirklich. Biletnikov Award Winner, der kann sich da auch schon auf sein Talent natürlich verlassen, dass er sich da durchsetzt. Aber unabhängig davon jetzt, der ist dahin transferiert, weil er natürlich auch eine ganze Menge Kohle kriegt. Und ich weiß jetzt gar nicht, worauf sie sich am Ende oder ob da irgendwo berichtet wurde, was da am Ende rauskam. Da wurde mal spekuliert, dass er irgendwie 3 Millionen Dollar verdienen kann. Ich weiß nicht, was jetzt da wirklich, was dann wirklich der Wahrheit entspricht, aber das ist natürlich was. Und wenn wir jetzt einen Second Round Rookie Deal im Vergleich dazu anschauen, dann wird er die 3 Millionen, da verdient er wahrscheinlich in den ersten 4 Jahren keine 3 Millionen, oder? Bin ich mir nicht ganz sicher, die Aufteilung ist, aber ich habe so Debo Samuel, da ging es ja immer wieder mal drum, jetzt in der Vergangenheit bei den Niners, was hat der Mann bisher verdient? Nee, der 7,6 Millionen. Okay, also sagen wir mal, aber deutlich weniger pro Jahr, als er da jetzt im College bekommt. Und das ist schon ein Second Round Receiver gewesen, frühe zweite Runde in Pick. Also wie glaubst du wirklich, dass Spieler lieber am College bleiben und sagen, hey, ich nehme hier lieber das sichere Geld mit, denn ein Sam Howell zum Beispiel, wenn der ging jetzt in der 5. Runde, wenn der ans College zurückgegangen wäre, was hätte der vielleicht bekommen können als durchaus Top-Quarterback für College-Verhältnisse?
Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, auf wen sich das auswirkt, sind auf die Mittelklasse oder schlechteren Spieler. Zum Beispiel, ich sag mal, in der Vergangenheit einen Sam Ellinger von Texas. Gut, der war jetzt auch relativ lange am College, aber solche Jungs, die am College wirklich gut sind oder beziehungsweise eine gute Rolle spielen, da auch irgendwie Starter sind, beliebt sind oder auch gewisse Running Backs, die einfach bei, ich sag mal, schlechteren Colleges spielen, da aber der absolute Star sind, bei dem man aber weiß, okay, NFL wird vielleicht, ja, 6-Runden-Pick oder sowas in die Richtung, aber da können sie dann ein bisschen Geld verdienen. Und ich glaube, die werden das vollkommen ausreizen am College, was ihnen ja auch nicht zu verübeln ist. Die Superstars, und da reden wir von einem Addison und auch die Jungs, die da 3 Millionen bekommen, die aber in der NFL in der ersten Runde gehen, die da dann haben sie ja, das darf man nicht vergessen, College ist immer eine begrenzte Zeit und du wirst jetzt nicht sagen, okay, weil ich da jetzt 3 Millionen verdiene noch, bleibe ich jetzt noch mein Senior Year im College und setze dafür aufs Spiel, einen First-Round-Rookie-Vertrag über 5 Jahre zu bekommen, wo ich, weiß was ich, 30 Millionen garantiert
verdienen. Ja gut, sind ja erstmal 4 Jahre.
Ja, 4, genau. Garantiert, ja, gut. Genau, 4 Jahre garantiert plus ein 5. Ist ja Option. Ja. Ja. bekomme und einfach die Sicherheit habe. In dem Moment, wo ich meinen First-Round-NFL-Vertrag unterschreibe, wenn ich mich nicht blöde anstelle, habe ich für mein Leben ausgesorgt. Brauche ich nach meiner NFL-Karriere nie wieder arbeiten, wenn ich mich natürlich völlig über meine Verhältnisse lebe. Und ich glaube, das ist einfach diese Motivation für viele und deswegen werden die auch weiterhin in die NFL gehen. Wie gesagt, bei diesen Mid-Roundern, da kann ich mir schon vorstellen, so dass wir da dann einige haben werden, die dann sagen, naja, gut, komm, dann mache ich halt nochmal ein Jahr hier, ne? Weil ich hier kriege nochmal meine 500.000 oder sowas und dann bin ich schon mal glücklich. Habe ich schon ein bisschen was.
Ja, also Sky Moore zum Beispiel, jetzt wollte ich mir den gerade mal angucken, da ist leider noch, sind noch keine Contract Details drin, aber selbst der hat einen Contract Value an sich als 54. Pick im NFL Draft von knapp 7 Millionen Dollar. Also der ist halt einfach, das ist garantiert, das nimmt dir keiner mehr weg.
Genau.
Und Treylon Burks hat das doppelte, ungefähr 14,5 Millionen US-Dollar garantiert jetzt für seinen Rookie-Vertrag. Und das sind halt Summen, also da muss es dann schon noch in andere Richtungen gehen als 3 Millionen, um nochmal ein Jahr im College dran zu hängen. Ich bin wirklich bei so einem Trevion Henderson zum Beispiel super gespannt, weil Zeke Elliott, ich glaube, der ist immer noch einfach so ein Superstar in diesem Ohio State-Umfeld und so weiter. Und wie kannst du mit dem Werbung machen? Was bringt das ein Trevion Henderson, nochmal ein Jahr zu signen? Wie viel Millionen kann der wirklich verdienen, wenn du so der Superstar-Running Back im College-Football bist? Und ja, ich meine, wenn dir jemand hergeht und sagt, du kriegst halt für ein Jahr zwischen 10 und 15 Millionen an Werbedeals und Zeug, alles nachgeschmissen, dann könnte es natürlich schon nochmal interessant werden. Aber solange wir uns da im Bereich von 3 Millionen aufhalten, dann glaube ich auch, komm, so lang werden die alle in die NFL gehen, wenn das Top-Talente sind. Also wenn sie ein Zweitrunden-Rookie-Pick sind, dann mindestens und aufwärts, dann glaube ich, wird da keiner zurückgehen.
Ja, und genau, das ist eben auch, beim Running Back ist es ja nochmal schlimmer, der körperliche Verfall. Und ich sag mal, wenn du dann so einen NIL-Deal unterschreibst, dann musst du halt auch spielen, ne? Also ja, nehme ich mal an. Also das wird dann nicht sein, jetzt setze ich mal ein Jahr aus, dann werden die dir schon was husten, dass du dein Geld kriegst. Und ich glaube von daher, dass die Stars werden immer in die NFL gehen. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass da auch irgendwann aus NFL-Seite irgendwo die Rookie-Deals dann angepasst werden, weil natürlich, ne, das muss sich für die Spieler ja wahrscheinlich auch lohnen. Na gut, die NFL sieht es wahrscheinlich nicht so, aber die Players Association wird da schon dann auch irgendwann neu verhandeln und sagen, hier, mach mal ein bisschen mehr.
Genau, ja. Ja, also spannende Frage. Ich bin wirklich einfach, also glaube ich, muss man beobachten. Es könnte sein, dass es unsere zweite, dritte Runde etwas ausdünnt. Könnte sein, dass wir in Zukunft anders darüber reden, wenn jemand als Senior in die NFL kommt, dass man da auch sagt, ja, okay, der hätte aber kommen können, wäre halt ein Late Second gewesen, hat aber richtig Kohle am College bekommen, kommt deswegen später, hat in seinem Seniorjahr wieder dominiert. Dann kann das auch mal sein, dass das wirklich weniger kritisch zu sehen ist als in der Vergangenheit.
Die Frage ist natürlich auch immer, und das muss man hier auch berücksichtigen, natürlich, die Superstars bekommen auch diese fetten NIL-Deals, die so Late-Second-Rounder, ob die dann wirklich auch die dicke Kohle am College bekommen, ist ja auch nochmal die zweite Frage.
Genau.
Ob die dann sagen, naja gut, ich verdiene hier 200.000, und gehe dafür nochmal zurück ans College. Und das wären ja, also ich sag mal, dass wir 3 Millionen Deals haben, das sind wahrscheinlich am Ende zwei Hände voll an Spieler. Ja. Ne? Also das und dementsprechend glaube ich, dass die Motivation trotzdem bestehen bleibt für viele. Ja. Und natürlich die dann sagen, okay, wir sind 6-Runden-Pick oder irgendwie undrafted Free Agent, die werden eher zurückkehren. Ja, genau. Das denke ich auch.
Die interessante Frage wäre gewesen, was hätte zum Beispiel ein David Bell da noch bekommen können? Als wirklich Superstar von Purdue, so was einfach vielleicht auch dann verbunden mit einem Transfer, natürlich nicht bei Purdue bleibend, sondern nochmal für ein Senior hier zurückkommen, ist ein Drittrunden-Pick in der NFL. Kann sein, dass den das jetzt dazu überzeugt hätte, nicht in die NFL zu gehen.
Boah,
ist halt so.
Ich glaube halt, dass wir da wirklich über ein paar hunderttausend sprechen, ne, bei ihm. Jetzt nicht über diese Millionenbeträge. Und daher glaube ich einfach auch, dass du dann lieber die 4 Jahre Sicherheit auch bei einem Drittrundenvertrag noch mitnimmst.
Ja,
ich weiß jetzt nicht, wo du da liegst in der Vergütung, aber
5 Millionen.
Ja, fix. Die 5 Millionen, ey, wenn du als Spieler, wo du weißt, okay, mit Round Pick, naja, so wird der Spieler nicht denken, aber naja, vielleicht, wenn er einen guten Beraterkreis hast, ob du es schaffst oder nicht, schauen wir mal. Und dann nimmst du doch die 5 Millionen mit und sagst danach mir die Sinnflut, bevor du dir jetzt da irgendwie alles riskierst für irgendwie nochmal 300.000 mitgenommen hast.
Ja, vor allem muss man sagen, natürlich war es nicht klar, er hätte ja auch noch weiter droppen können, hätte ja auch ein 5-Runden-Pick werden können.
Natürlich, klar.
Aber, selbst Khalil Shakir, 5-Runden-Pick bei den Bills, hat einen Contract-Value von 4 Millionen Dollar.
Ja, siehst du.
Also, klar, das ist alles immer, ja, hier, das ist, wie wissen wir ja auch alle, das ist vor Taxes, vor irgendwie, du musst natürlich dann auch deine Physios bezahlen und dies bezahlen und das bezahlen. Das ist teuer, NFL-Spieler zu sein, glaube ich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Menge Geld. Und das musst du dann erstmal über so einen NIL-Deal reinholen. Von dem her, ja, wird eher die Mitte treffen und dann uns wahrscheinlich in Rookie-Drafts nicht allzu sehr beeinflussen, denke ich.
Wie gesagt, und es ist immer halt eben dieses eine Jahr mehr im College, es kann halt deine Karriere beenden. Ne, das darf man nie außer Acht lassen. Ich glaube, das haben auch wirklich viele NFL-Spieler schon auf dem Schirm. Ne, ich meine, nicht umsonst hat ein Jamar Chase einfach ein Jahr ausgesetzt. Der hätte bestimmt Bock gehabt, Football zu spielen. Ja. Aber der hat sich gesagt, ey, besser kann es nicht werden, warum soll ich?
Ja.
Und das sind einfach diese Punkte. Ich glaube, das ist schon auch ein großer Punkt in deren Überlegung.
Ich bin so gespannt, ob Kayshon Boutte überhaupt einen Snap dieses Jahr spielt bei LSU.
Schauen wir mal.
Der kriegt jetzt gerade eine zweite Fuß-OP und ich glaube, da ist der Top-10-Pick oder Top-15-Pick zumindest im Prinzip gesichert im NFL-Draft nächstes Jahr. Also würde mich überhaupt nicht wundern, wenn der sagt, Jungs, war schön, aber ich gehe den Jamar Chase Weg.
Ja.
Gut, so, das jetzt dazu. Bevor wir jetzt halt wirklich die Positionsgruppen gleich nochmal ein bisschen anschauen, an sich noch ein Aspekt, warum wollen wir Picks haben? Also ganz generell gar nicht jetzt auf die 23er-Klasse bezogen, Phil. Was ist denn an sich auch noch der große Vorteil? Wir haben es da schon oft gesagt, aber lass uns darauf nochmal kurz eingehen. Was ist der Vorteil davon, einen Rookie-Pick zu halten im Vergleich zu einem proven Veteran, zu einem Spieler, also quasi, warum willst du das risikoreiche Rookie-Pick-Asset im Vergleich zu dem proven Vet, der das sichere Asset ist?
Wir können das ja mal vergleichen mit, warum möchtest du lieber das Geld auf dem Konto haben, als irgendwie entweder eine Gutschein oder eine Ware von irgendwie, sagen wir mal, das neue iPhone, einfach mal als Beispiel. So, das iPhone, da weißt du, was es kann, das ist toll und super und alles kann gewisse Sachen, so, und wenn ich ganz viel Glück habe, dann wird's noch mal eine limitierte Edition, kann ich mir in den Schrank packen, kriegt noch mal ein bisschen mehr, vielleicht sogar noch mal, wenn es ganz gut läuft, aber nicht unbedingt. Eigentlich hat das ja schon den höchsten Wert. Wenn ich das Geld, sagen wir mal 1.000 Euro fürs iPhone habe, da kann ich mir auch dann das nächste iPhone von kaufen, weil ich habe ja vielleicht noch ein altes Telefon, mit dem ich auch genauso gut telefonieren kann, oder ich brauche vielleicht im Moment gar kein Telefon. Also das ist so ein bisschen die Metapher, was will ich damit sagen?
Ideale Metapher.
Es gibt dir einfach Flexibilität. So, das heißt, im Zweifel kann ich mir halt auch während der Saison die Produktion kaufen, wenn ich sie brauche. Ja, das heißt, und vielleicht auch nicht für alle Picks, sondern ne, hab nicht so viel investiert dann in den Spieler. Und ich habe einfach Flexibilität. Ich habe Roster-Spots, das muss man auch sagen. Da kann ich andere Spieler wieder für aufnehmen. Und deshalb Picks. Und sie werden, da können wir uns sehr sicher sein, in der 23er-Klasse würde ich da auch absolut meinen Arsch drauf verwetten, dass sie einfach brutal wert, viel wert sein werden, wenn die Rookie-Draft-Season kommt.
Ja, dazu darf man, glaube ich, möchte die Metapher noch um einen Punkt erweitern. Die finde ich nämlich an sich super gut. Das iPhone kann auch runterfallen, dann springt der Bildschirm. Und dann auf einmal hast du kein besonders wertvolles Asset mehr und du musst es mal mindestens zum Richten bringen und einiges dafür bezahlen. Und das passiert ja, also ich habe zumindest das noch nicht erlebt, dass jemandem das Bankkonto ausgeraubt wurde. Ist, ja. Da muss es dann schon ganz wild zugehen. Und von dem her, das ist halt auch, das ist genau der Punkt. Das ist dieses falsche Denken in Sicherheit. Wir haben das in der letzten Folge schon besprochen. Wo ist der sichere Wert eines Michael Thomas hingegangen? Wo ist der sichere Wert eines DeAndre Hopkins hingegangen? Selbst man muss ja gar nicht eben so in dieses reinen Alterspunkt gehen. Wo ist der sichere Wert eines Juju Smith-Schuster hingegangen? Und so weiter und so fort. Also es ist einfach eine Mehr zu denken, dass Proven Veterans der sichere Hafen der Geldanlage oder der Kapitalanlage sind. Das ist nicht so. Du legst im Vergleich zum Rookie-Pick, wo einfach überhaupt keine konkreter Name dahinter steht, sogar dein ganzes Geld in ein sehr konkretes Nest hinein und das kann einfach untergehen, wenn es blöd läuft. So, genau, das war einfach mal noch der Ausflug hin, warum eigentlich Picks generell und das ist halt auch, das ist genauso gültig für eben die 23er. Warum ist dann aber die 23er jetzt nochmal was Besonderes? Und da gucken wir jetzt halt auf die einzelnen Positionsgruppen und lassen ein paar Namen fallen, ohne jetzt dazu sehr in die Prospect-Analyse einzusteigen, denn das würde wirklich zu weit führen. Ist sicher ein Punkt, den wir in der weiteren Offseason vereinzelt auch mal nochmal aufgreifen können. Aber lass uns mit den Quarterbacks starten. Die obvious Namen hier sind Bryce Young und CJ Stroud. Ich glaube, die Kollegen Quarterbacks von Bama und Ohio State kennen die meisten oder zumindest sehr, sehr viele schon. Du hast dir jetzt halt nochmal ein bisschen in der Tiefe diese Klasse angeschaut. Und ja, ich habe schon gesagt, es wird schwer, nochmal so eine Klasse wie die 21er zu bekommen. Aber selbst wenn es das nicht wird, wie ist denn dein Ausblick auf die 23er-Klasse? Oder was hast du da von deiner Analyse mitgenommen?
Ja, also grundsätzlich, du hast es gerade schon gesagt, wir haben die zwei, sage ich mal, die jeder mittlerweile auch schon mal gehört hat. Ne? Das sind eben CJ Stroud und Bryce Young. Und dann geht's wirklich. Dann haben wir wirklich, also ich hab's dir gestern ja nochmal geschrieben, als ich mich dann damit befasst habe. Es wird absolut, also so eine tiefe Klasse habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Klar, es werden einfach Spieler, dadurch, dass die Klasse so tief ist, werden Spieler sagen, alles klar, ich stelle mich jetzt nicht, wenn da 15 bessere Quarterbacks oder 10 bessere Quarterbacks sich für den Draft angemeldet, dann werde ich mir sicherlich nicht das Risiko eingehen, einen Sam Howell Draft hinzulegen und ich gehe nochmal zurück ein Jahr ins College. Ne, also das wird durchaus passieren, denke ich. Dann werden wir einige Spieler verlieren, die dann ja einfach schlecht sind, wo sich dann herausstellt, dass sie vielleicht doch nicht so gut sind oder einfach nicht gut sind. Und aber nichtsdestotrotz ist einfach natürlich die Chance, wenn du mehr Kandidaten hast, einfach auch hoch, dass dann auch davon mehrere was werden. Ne? Und danach, diesen beiden eben, haben wir eigentlich für mich eine Gruppe so aus grob und natürlich, wie gesagt, es ist aktuell komplett einfach ein Ratespiel, aber haben wir eine Gruppe aus rundweg, ja, ich würde mal sagen so 5, 6 Spielern, die was werden könnten, nicht müssen. Und ich nenne die einfach mal jetzt. Dann zunächst haben wir Tyler Van Dyke, Quarterback von Miami. Das ist eher so ein Pocket Passer, aber der wird auch relativ hoch gehandelt. Dann haben wir Anthony Richardson. Das ist so ein Cam Newton Typ. Bei dem ist es so, der ist halt noch ein sehr roher Passer. Und also athletisch ohne Ende, aber ja, gucken wir mal, was das Passing dann nachher macht. Und bei
dem sehen, ob er Cam Newton oder Jamie Newman wird.
Ja, genau. Und bei dem kann es halt auch durchaus sein, dass der dann nochmal ein Jahr ans College zurückkehrt, sollte das Passing nicht so mitlaufen. Ansonsten, wenn es natürlich gut ist, dann wird so ein Quarterback, wir haben es ja bei Trey Lance gesehen, und die im Prinzip gut vergleichbar haben, sehen wir, wo so einer gehen kann. Dann haben wir noch Will Levis, Quarterback von Kentucky. Das ist so ein, ich sag mal, Josh Allen-Verschnitt. Nicht ganz so athletisch, nicht ganz so gut zu Fuß, aber ungefähr den gleichen Arm und hat letztes Jahr eine gute Saison geliefert, nachdem er von Penn State weg transferiert ist und bei Kentucky dann endlich spielen durfte. Mhm. Dann haben wir, jetzt muss ich mal gucken, genau, haben wir Hendon Hooker, auch so ein mobilerer Quarterback von Tennessee. Dann haben wir natürlich Spencer Rattler,
ja.
Quarterback South Carolina, auch einen, den wir eigentlich schon dieses Jahr erwartet haben. Schauen wir mal. Ja. Da steht natürlich die Karriere auf der Kippe, muss man schon so sagen. Auch absoluter Münzwurf für mich. So, und das sind eigentlich jetzt erstmal so die Kandidaten, die ich erstmal nennen würde, die auch alle jeweils für sich genommen schon eine Menge Upside mitbringen. Also die auch durchaus, wenn sie irgendwo, wenn es gut läuft, wirklich Mitte Runde 1 gehen können. Sowas würde ich sagen. Genau. Dann, ja. Und dann haben wir natürlich, und dann haben wir jede Menge Kandidaten.
Viel, ja, ja. Also ja, und da glaube ich, da wird es dann wirklich schwer, irgendwie da noch ein richtiges Ranking zu machen. Also wer wie hoch gehen könnte. Denn da gibt es, also wen ich wirklich spannend finde, Malik Cunningham von Louisville ist halt lange schon am College, das muss man wirklich sagen, das ist nie so gut, aber Malik Cunningham wäre jemand, der eben am Boden unglaublich, ja, also ist ja Louisville, da war Lamar Jackson davor und ich glaube, die Vergleiche, die schreiben sich dann schon fast von selbst so in der Zukunft, aber Lamar Jackson kam halt super, super jung aus dem College und Malik Cunningham geht es, glaube ich, in sein sechstes Jahr, nachdem er aus der Highschool raus ist, also das ist schon Wahnsinn. Hat aber so ein bisschen Ansätze gezeigt auf jeden Fall und wäre halt auf jeden Fall ein spannendes Fantasy-Asset. Und Phil Jurkovec vom Boston College, bin ich auch mal gespannt, was der Kollege machen kann. Denn den fand ich so ein bisschen generell spannend, wenn es um Devy geht und um Quarterbacks geht, auch wenn ich mich da an und für sich mittlerweile sehr zurückhalte, wie ich schon öfter gesagt habe.
Ja. Genau, dann haben wir vielleicht noch ein paar Spieler so, die von aus eher kleineren Conferences auch kommen. Grayson McCall von Coastal Carolina, Jake Hayner von Fresno State, Devin Leary von NC State. Ne, das sind so Spieler, die man noch nennen kann. Dann haben wir so Wildcards wie zum Beispiel Cameron Ward, der wird von einigen auch relativ hoch gesehen, der jetzt zu Washington State transferiert ist, auch, ich glaube aus der FCS, ich weiß, das Team hatte ich jedenfalls noch nie gehört, da hat er natürlich alles in Schutt und Asche gelegt.
Ja, ja. Ja, ich glaube, DJU sollte man zumindest nochmal nennen, aus dem einfachen Grund, hat unfassbar schlecht ausgesehen im letzten Jahr, jetzt bei Clemson, da waren die Umstände auch schlecht, muss man halt fairerweise zumindest noch dazu sagen, aber er war trotzdem underwhelmingly bad, trotzdem die NFL, ist auch immer noch die NFL und DJU war ein 5-Star-Prospect, waren unfassbar hoch bei ihm und ich könnte mir halt vorstellen, wenn der Ansätze zeigt und so Flashes zeigt, dass es einfach NFL-Teams gibt, die dann wieder sagen, ja, den kriegen wir bei uns schon hin und so und da ist das Talent ist da und so. Da ist halt die Size da, da ist der Arm da, das ist, also das, was irgendwie dann für viele wichtig ist, ist dann erstmal da und dann werden die Trades gekauft und von dem her definitiv ein Kandidat, den ich mir auch vorstellen könnte, dass er in der ersten Runde plötzlich wieder geht.
Uiuiui. Du bist aber sehr optimistisch. Also ich glaube,
ich bin nicht optimistisch, aber ich sag mal, 5 Stars sind halt doch irgendwo immer noch 5 Stars und das wird
natürlich. Ich glaube nicht mehr dran bei ihm, aber also ich glaube eher an ein Szenario, dass er gebencht wird in der Saison. Die haben mit Klapnick einen hohen Recruit bekommen auf Quarterback und dass er dann irgendwo nächstes Jahr nochmal hintransferiert und dann gar nicht 23 rauskommt. Also das ist für mich ein Szenario, was ich vermuten würde, aber gut. Ja, ansonsten jede Menge Kandidaten. Es gibt halt in der Quarterback-Landschaft Dylan Gabriel muss bestimmt genannt werden, neuer Starting Quarterback von Oklahoma, auch schon ewig am College, aber also, ne, wer weiß, wenn der da eine gute Saison spielt. Tanner McKee war, glaube ich, bei PFF relativ hoch. Die haben auch so einen 23er Mockdraft gemacht. Der ist von Stanford und hat irgendwie 2 Jahre eine Mission gemacht. Also die machen ja manchmal so eine Mormonen-Mission, hier Taysom Hill-Style. Und ich glaube, Simi Fuoco auch von Stanford, die haben das auch mal gemacht. Und der hat da letztes Jahr jetzt das erste Jahr gestartet und der könnte aber dann eben auch schon rauskommen, glaube ich. Also der ist ein Name, den man gehört hat. Ja, dann haben wir natürlich so Physical Freaks KJ Jefferson, den hat man mal gesehen, wenn man Traylon Burks angeguckt hat.
Ja.
Ich fand den grausam, aber der ist natürlich so ein großer, bulliger Running Quarterback.
Das ist ein Fail, da weiß ich einfach jetzt schon, der Typ ist auch nur so hoch in Rankings, weil da Traylon Burks war.
Wahrscheinlich.
Das wird fürchterlich schief gehen.
Ja, bin ich mir fast sicher. Ich glaube auch nicht an den, aber man muss ihn mal genannt haben, ne?
Ja. Keaton Slovis hast du noch nicht genannt, glaube ich, oder? Ja. Ist ja jemand, der auch in Devi-Kreisen recht bekannt ist einfach, der mittlerweile jetzt in Pittsburgh, für den natürlich jetzt sehr bitter, dass Jordan Addison weg ist.
Genau, Keaton Slovis, da kommen wir gleich noch zum Receiver, der so ein bisschen Sleeper für mich ist, der mit Keaton Slovis jetzt zusammen bei Pitt spielt. Genau, Keaton Slovis übernimmt jetzt von Kenny Pickett und den hat man mal als Freshman, hat er bei USC überzeugt und danach war es eher eine Berg- und Talfahrt, wobei die Talfahrt doch deutlicher war.
Ja. Nee, aber da sieht man jetzt schon, es sind sehr, sehr viele Namen drin, einfach in der Verlosung. Und ich glaube, das ist im Vergleich zur 22er-Klasse schon ein Unterschied. Da waren einfach nicht so viele Namen da, wo man das gesehen hat. Da dachte man sich, okay, Sam Howell und Spencer Rattler, das werden super Quarterbacks irgendwie, die werden noch früh gehen. Aber da sieht man halt dann, wenn man nur diese zwei Namen hat, die irgendwie da früh gehen, so ein bisschen jetzt wie CJ Stroud und Bryce Young natürlich auch. Auch da wissen wir nicht, was am Ende passieren wird. Aber es gibt viel mehr Shots darauf, dass es da nach oben geht. Und wer hat jetzt ernsthaft, sage ich mal, letztes Jahr, klar, Matt Corral gab es immer so die Hoffnung und so, aber Malik Willis war wirklich jetzt kein Kandidat eigentlich vor der Saison für die erste Runde. Dann Kenny Pickett kam ja aus dem Nichts im Prinzip so hoch. Das heißt, das ist ja auch noch möglich bei all dem Vorausblick auf die 23er Klasse, dass wir auch hier wieder einen Kenny Pickett haben, der jetzt wirklich von ganz tief aus der Versenkung kommt.
Oder ein Joe Burrow, jemand, der irgendwo zwei Jahre keine Rolle gespielt hat und auf einmal darf er starten und reißt ab. Ne? Sowas kann man natürlich immer schwer vorhersehen.
Ja.
Wenn ich noch spannend fand, auch in Devi-Kreisen sehr beliebt ist Jaden Daniels von LSU. Mhm. Der ist zur LSU transferiert. Natürlich immer spannend. Und ansonsten noch Jaren Hall, Nachfolger von Zach Wilson bei BYU.
Mhm.
Auch noch zu nennen. Das sind jetzt keine Kandidaten mehr, wo ich dran glaube. Wir nennen sie einfach mal, dass ihr sie mal gehört habt. Nur um mal deutlich zu machen, wie tief diese Klasse einfach ist. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich glaube einfach, wir werden auch in den Mid-Rounds und sowas nächstes Jahr spannende Spieler haben.
Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Quarterback-Klasse des nächsten Jahres. Aber lass uns rübergehen zu den Running Backs. Das ist ein bisschen weniger Stochern im Dunkel, glaube ich. Ja. Das kann man sagen. Bei Running Backs weiß man eigentlich schon im Großen und Ganzen, wer da weit vorne sein wird. Da ist es deutlich schwerer, so ein Late Riser zu sein. Und da muss man schon fast, dann hast du halt so ein Rashard White-Profil im Zweifel, das mal ganz spannend ist. Aber da sagen dann auch alle, nur ein Jahr Produktion und es ist ein Running Back, ist schon alt und so weiter. Hier gibt's ein klareres Top-Feld und das ist eben ganz oben wirklich überragend. Ich sage einfach mal ein paar Namen und die sind obvious, also die klare Nummer 1, Bijan Robinson. Ich glaube, da gibt's wenig daran zu zweifeln oder zu rütteln. Wer da einen anderen an 1 hat, das ist schon fast, also ich glaube, das ist wirklich Clickbait und Engagement Farming. Robinson einfach ein Spieler, 220 Pfund, glaube ich, ungefähr schwer, 6 Fuß groß, also Gardemaße für einen Running Back. Und neben dem, dass er eben ein sehr guter Runner ist, auch gefährlich aus dem Backfield als Receiver, läuft richtige Routen, auch Downfield. Das ist ein Typ, sage ich mal so, vom Prospect-Level her, weiß ich jetzt nicht, ob man dann Saquon Barkley hier nennen sollte, aber ich glaube ungefähr auf dem Level wie das damals war, wird ihm, glaube ich, schon gerecht. Oder ist jetzt auch nicht zu sehr drüber. Und dann gibt es noch ein paar andere Kandidaten, die spannend sind und jeweils eben mit unterschiedlichen, wie soll ich sagen, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Jahmyr Gibbs ist jetzt zu Alabama transferiert, ein relativ kleiner Back, nur so ungefähr 200 Pfund schwer, vielleicht ein bisschen drüber. Hier kommen natürlich die Christian McCaffrey-Vergleiche gleich, weil er jetzt natürlich auch noch bei Alabama spielt. Das ist, da wird er auch als Läufer überragend sein, aber vor allem ein richtig, richtig starker Receiver. Zach Evans, jetzt hat bei Ole Miss, ich glaube, der war vorher bei TCU, oder?
Richtig.
Ja, TCU, Zach Evans ein bisschen, der auch ein kompletter Running Back eigentlich, auch Size hier überragend und ich glaube für viele die Nummer 2 unter den Running Backs in der Klasse. Bei ihm das Problem in Anführungszeichen hat bisher relativ wenig Touches gesehen und scheint so ein bisschen, da gibt's ein bisschen Off-Field Fragezeichen, wie stabil er da ist. Nächster Kandidat Tank Bigsby von Auburn. Ja, ich persönlich bin kein großer Tank Bigsby-Fan, ist jemand, der nicht sehr viel, der im Passing Game oder im Receiving Game eigentlich gar nicht eingebunden ist, spielt in einer relativ schwachen Offense. Mir taugt er nicht so sehr als Runner, sind aber viele sehr, sehr begeistert, was seine reinen Rushing-Fähigkeiten angeht, war auch lange die Nummer 2 hinter Bijan, besonders vor der letzten Offseason. Spannender Spieler auf jeden Fall. Und dann würde ich das Tier so ein bisschen mit Sean Tucker hier beenden. Der spielt in Syracuse. Ich bin sehr großer Sean Tucker-Fan, guter Runner, auch ein wirklich guter Receiver und auch mit ansprechender Size gesegnet. Also hier ist nur die Frage natürlich, Syracuse, ACC, halt nicht, ist kein SEC-Back. Das ist natürlich auch immer so ein kleines Sternchen, das man dann ranmachen muss und wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie die NFL das Ganze dann bewertet. Aber das sind schon 5 Backs. Also ich glaube, nehmen wir mal Breece Hall außen vor, weil wir beide große Breece Hall-Fans waren. Wenn die rauskommen und in ihrem letzten College-Jahr jetzt nicht katastrophal auftreten, dann glaube ich, wären das alles Spieler für den 1-2 dieses Jahr gewesen, oder? Also außer Bijan, weil der wäre der 1-1 gewesen,
genau. Aber sonst, ja, klar. Das sind alle Spieler, die je nach Saisonverlauf und so weiter durchaus einen Shot haben, in die Richtung zu gehen.
Also das ist schon, das sind Running Backs, die einfach wirklich Blue-Chip-Player sind. Ich glaube, man kann wirklich noch viele nennen. Und das ist ein großer Unterschied zu diesem Jahr auch. Weiß nicht, sag du mal ein paar Namen, vor allem, die du auf dem Zettel hast.
Also wen man auf jeden Fall noch auf dem Zettel haben muss, der wäre eigentlich auch dieses Jahr, hätte der schon rauskommen dürfen, wäre Zach Charbonnet. Der bringt eigentlich alles mit. Ne? Und das auch, ich habe mal nachgeguckt, der ist, glaube ich, wenn er jetzt in den 23er Draft geht, auch erst noch 22, also das geht noch, der ist auch nicht uralt. Und das ist ein guter Passcatcher und der hat wirklich die Size 6'1", 220, wird er gelistet jedenfalls. Und da bin ich gespannt, was der für eine Saison bei UCLA spielt, aber wenn die dem eine etwas größere Workload geben, dann kann der auch nochmal die Boards ein bisschen hochschießen. Dann haben wir sicherlich, den müssen wir hier nennen, das wird sicherlich einer sein, den ich nicht so sehr drafte, aber das Devon A-Chain von Texas A&M. 5'9", 185, ist relativ klein, aber ist ja wahrscheinlich der schnellste Running Back im College Football. Also der ist auch Sprinter und interessant. Aber was für einer. Interessant und muss man mal sehen, wann der gedraftet wird, wie was für eine Rolle er spielen kann. Mal gucken. Das ist halt, da fangen halt eben die Fragezeichen an. Dann haben wir sicherlich die beiden Georgia Backs, Kendall Milton zum einen, Kenny McIntosh zum anderen. Georgia Backs werden immer gedraftet, so will es das Gesetz in der NFL. Also die beiden sind sicherlich, sollte man auf dem Zettel haben. Dann würde ich gerne noch Blake Corum von Michigan nennen. Das war da so eher der Receiving Back, auch ein bisschen auf kleiner, also was die Größe angeht, 5'8", nur 200 Pfund. Das ist also, der muss auch noch mal ein paar Kilo drauflegen, vielleicht noch ein bisschen wachsen, wenn es gut läuft. das sind, glaube ich, die man dann so im zweiten Tier nennen kann.
Und dann hier, vielleicht ein kurzer Satz zumindest zu Deuce Vaughn. Kansas State ist bei vielen sehr, sehr hoch. Er wird bei uns nicht so hoch sein, weil er selber sehr kleines. Also
nicht so hoch ist. Gadget,
genau, also er ist wirklich auch nicht so hoch. Ich weiß gar nicht, wie groß ist er? Ist er 5'6 oder 5'7? Oder 5'8 vielleicht mit allem. Nee, ist glaube ich gar nicht. Aber er ist auch, er ist eins, ich hab hier nur
5'6.
Ja, genau, 5'6 ist er. Ja, das ist Wahnsinn. Also es ist halt, da sehe ich einfach nicht, dass das ein NFL-Spieler ist. Ich weiß nicht, warum er trotzdem in Devy-Kreisen so früh geht, ehrlich gesagt. Er ist natürlich, also krasser Spieler für College Football. Wirklich, er dominiert da bei Kansas State und das ist auch stark, aber für die NFL sehe ich da ganz schwierig. Auf der anderen Seite, wen wir mit Sicherheit deutlich höher haben, Kendre Miller, TCU, weil eben Zach Evans jetzt wegtransferiert ist, der Breakout-Kandidat eigentlich für 2022, weil er in den wenigen Snaps oder mit den Rushes, die er bisher gehabt hat, wirklich auch gut aussah bei TCU. Und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der in Jahr 3 jetzt einen deutlichen Sprung nach vorne macht. Mal sehen, ob er dann sofort rauskommt. Das muss man mal abwarten. Aber spätestens 2024, glaube ich, können wir uns auf ihn freuen.
Ja. Ja, ansonsten Jalen Berger sollte mal der Nachfolger von Jonathan Taylor bei Wisconsin werden, soll jetzt der Nachfolger von Kenneth Walker bei Michigan State werden. Ja. Also ja, muss man mal gucken. Natürlich, wenn er voll diese Rolle bekommt, dann kann das spannend sein. Aber das ist auch an diesem Zeitpunkt, der hat bislang nichts gezeigt es ist spannend.
Ja. Ansonsten, aber da sieht man, das sind echt eine ganze Menge Namen natürlich, die wir hier haben auf dem Zettel.
Ansonsten vielleicht ein paar Deep Shots und wo man sagen kann, vielleicht wird das nochmal was. Wir haben zum einen, da hatten wir auch mal drüber gesprochen vor einiger Zeit, Jace McClellan, ne, weil irgendjemand muss bei Alabama eben, also gibt es kein Workhorse Back. Der wird dann nicht die volle Workload nehmen und Alabama will das eigentlich auch nicht. Solange sie irgendeinen Fähigen haben, geben sie eigentlich immer auch mehreren Running Backs die Load. Und dementsprechend, irgendjemand muss es da sein und vielleicht ist es eben McClellan. Dementsprechend
auch ein früherer Five-Star, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
Gut möglich. Ja. Dann Marshawn Lloyd, South Carolina, da ist Kevin Harris jetzt weg. War auch ein sehr hoher Recruit, wenn ich mich recht erinnere. Und aber ist eben, hat auch bislang Verletzungen gehabt und nie richtig, das, aber wer weiß, ne, wenn man so einen Spieler dann ein gutes Jahr hat, kann es durchaus dafür sorgen, dass er dann auch früh geht.
Muss mich bei McClellan verbessern. Forster war er. Okay. Aber der Composite-Score von fast 0,98, der ist schon unglaublich. Also war schon ein hoher Recruit einfach am College.
Ja. Nee, sonst hätte ich noch einen, werde ich kein Fan von sein, muss man aber nennen. Mm-mm. Wahrscheinlich Travis Dye von USC. Der war vorher bei Oregon, ist zu USC transferiert und mal gucken. Ich glaube, USC Offense könnte schon einigermaßen effektiv werden. Dementsprechend durchaus möglich, dass der da produziert. Aber auch eher ein schmalerer Back und bin ich jetzt nicht so ein Fan.
Ich bin gespannt und ich habe die Hoffnung nicht hundertprozentig aufgegeben bei Marshawn Lloyd von South Carolina. Gefällt mir einfach nur aufgrund der Size vor allem, ja, also das ist auch ein Back, der halt NFL-Maße zumindest hat und mal sehen, was der da in South Carolina dieses Jahr machen kann. Bisher war es nix, das muss man auch ganz klar sagen, aber ist jemand, den ich zumindest ein bisschen am Zettel habe und könnte sein, dass er sich nochmal ein bisschen entwickelt.
Jo.
Gut. Also Running Backs, vor allem eben dieses Top-Tier. Das müsst ihr wirklich euch im Hinterkopf behalten. Das ist richtig, richtig stark und dahinter gibt es einfach Kandidaten, die noch sich entwickeln können. Dann die Wide Receiver und das ist jetzt, das ist auch Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, das ist unglaublich, was das für Prospects sind, die wir hier haben und vor allem würde ich mal das oberste Tier, Kayshon Boutte und Jaxon Smith-Njigba haben da wahrscheinlich alle vorne, würde ich mal sagen. Auf welchem Prospect-Level siehst du denn die beiden? So kannst du das für dich einschätzen?
Ja, über allen, die wir dieses Jahr hatten. Mhm. Und wahrscheinlich so im nächsten Tier hinter Jamar Chase. Also ich tue mich so schwer damit, ohne das dritte Jahr, jetzt weil also beide natürlich, JSN hat nur ein Jahr produziert, weil eben Olave und Wilson vor seiner Nase waren, bevor er überhaupt aufs Feld kam. Und Boutte natürlich irgendwie durch die Verletzung relativ wenig Spiele gemacht, zumindest im zweiten Jahr. Da, also deshalb bin ich da noch so ein bisschen verhalten, die auf ein Chase-Level zu setzen, aber irgendwo im nächsten Tier dahinter, und vor allen aus der diesjährigen Klasse.
Ja, Jamar Chase ist, glaube ich, einfach unfair, als Vergleich. Da war irgendwie, der kam aus dem College raus und eigentlich, wenn man jetzt gerade im Nachhinein schaut, es war so überdeutlich, dass er ein Hall of Famer ist. Im Prinzip, also es gibt ganz wenig Prospects, wo man das mal so sagen kann, aber was der gemacht hat, das macht einfach kein College Receiver eigentlich. Und daher, genau, das ist schon brutal. Die beiden, aber wirklich unfassbare Prospects. Und dann lass uns noch Quentin Johnston. Wir beide lieben den Mann, glaube ich, einfach. Weil natürlich, es hat auch genau das Receiver-Profil, das wir beide sehr, sehr gern mögen. Ein Outside-Receiver, unfassbarer Catch-Radius. Diese Physis, die er hat, kann auch nach dem Catch was machen. Also er ist halt einfach, ich glaube, bei vielen noch nicht auf dem Level, weil er halt nicht die Total Stats auflegt, der spielt halt bei TCU. Ja. Das ist eine andere Offense, als wenn du bei LSU oder Ohio State spielst. Aber was der in dieser Offense macht, das ist unfassbar.
Ja. Ja, genau. Also auch für mich mein Wide Receiver 3 in der Klasse. Schauen wir mal, wie das nächste Jahr jetzt so verläuft. Aber dann schauen wir, also der könnte da durchaus auch ein First-Round-Pick sein und so auf dem Level dann für mich so von den diesjährigen Top-Receivern sein.
Ja, da ist er für mich sogar schon drüber, ehrlich gesagt. Okay. Weil er einfach, also über London auf jeden Fall, weil ich da halt doch ein Ticken niedriger bin. Burks, mir gefällt halt bei beiden, was sie für eine Physis haben, aber Johnston spielt das halt auch am College eben schon outside und noch irgendwo ein bisschen dominanter für sein, weiß ich nicht, also für sein Team. Und da habe ich noch weniger diese Fragezeichen, die ich sie bei Burks hatte.
Ja, ich will nicht ausschließen, dass das nachher bei mir auch so ist. Ich bin immer so ein bisschen, ich mag es nicht so gerne, mich bei solchen Receivern eben so weit aus dem Fenster zu legen. Weil, ne, wir haben einfach, wenn der jetzt ein scheiß Jahr hinlegt, dann kann das auch schnell irgendwo in eine andere Richtung gehen. Ne?
Ja.
Deshalb bin ich da noch ein bisschen verhalten, aber ich sehe ihn auch durchaus sehr positiv.
Gut, dann haben wir im nächsten Tier, jetzt bin ich mal gespannt, also so ein bisschen, was gibt's hier für Kandidaten? Jordan Addison haben wir schon angesprochen. Ich glaube, das ist fast so ein, also für mich ist fast so ein Zwischentier hier. Jordan Addison, der schmeckt eigentlich schon hin, auf der anderen Seite ist da die Physis, das Fragezeichen. Ne? Also es ist einfach ein bisschen skinny.
Ja, gut, muss man sagen, letztlich, oder beziehungsweise wird man auch da sehen, wie er jetzt mit ein bisschen, wahrscheinlich bei USC ein bisschen bessere Competition auch sehen wird, noch als bei Pitt. Und deshalb, ja, schauen wir mal, was er dann letztlich auch, also da ist natürlich wie immer, ne, bei Größe und Gewicht, schauen wir, was Combine etc. sagen nachher. Und Production ist halt Production. Da kann man dann auch, also wir haben es ja nun gesehen, bei zum Beispiel auch Devonta Smith, der trotz der Size daneben produziert hat oder beziehungsweise es einigermaßen hinbekommen hat, wo wir auch das nicht unsere größte Sorge war, sondern einfach, deshalb, da bin ich jetzt bei Addison, der ist jetzt für mich nicht in der Range wie Wandale Robinson oder sowas, wo ich sage, das ist ein Minion oder so, sondern der ist einfach ein bisschen schmächtig. Ja,
okay. Ja, der ist ja auch kein, also er ist jetzt, also er ist schmächtig, aber er ist ja kein Smitty. Also,
nee, genau, ja.
Das ist, darf man ja auch, das ist, das ist schon, das ist hart. Also, der war ja wirklich extrem, irgendwie unter 170 Pfund. Und ich denke mal, dass Jordan Addison, wo wird er rauskommen? Vielleicht bei 180?
Ja, 180, 185 vielleicht so.
Sowas. Ich denke, dass so Chris Olave-Maße wahrscheinlich. Mhm. Ja. Genau. Und dann gibt's auch noch sehr viel spannende Spieler aus meiner Sicht. Einmal Jordan Addison. Jermaine Burton, der ist eben zu Alabama transferiert, von Georgia weg. Der hat in seinen ersten zwei Jahren nicht so viel gesehen oder nicht so viel geleistet. Ist das jetzt der nächste Jameson Williams so von der Career Trajectory?
Schauen wir mal. Viel Konkurrenz bei Alabama hat er nicht mehr.
Ja, genau.
Also das ist echt krass. Das wird spannend zu sehen sein. Also letztlich jetzt Agar Hall ist weg. Da
ist er jetzt wirklich weg?
Der ist zu Texas transferiert.
Ah ja, okay. Ah, okay.
Und, ja, siehst du nicht. Jetzt ist im Prinzip nur Jacory Brooks noch da und ja. Er. Und ja, Gibbs aus dem Backfield und hier Latu der Tight End und dann halt die Freshmen und sowas, aber gut, ne? Also er hat auf jeden Fall einen relativ einfachen Weg zu produzieren.
Mhm. Ah ja, was ich jetzt mitbekommen habe bei Guy Hall, war der ist jetzt schon wieder bei Texas unzufrieden.
Ja.
Das war dann das Ding. Das war das Ding, was ich jetzt
ja. Ich habe leider einen Devi-Share, einen C2C-Share von ihm und schreibe ich eigentlich schon mittlerweile ab. Ich glaube, Agar Hall, das wird nix.
das stinkt gewaltig, ja. Jermaine Burton, ich bin hier einfach etwas skeptisch, weil ich nicht ganz verstehe, warum er so wenig produziert hat. Aber man muss die Situation einfach hier mit berücksichtigen. Und da ist der Floor jetzt einfach super hoch, weil er schon ein gutes Prospect einfach ist, auch eine gute Size hat und so weiter. Und der ist bei Alabama, was soll da irgendwie gefühlt, was soll schief gehen? wie kann der Mann nicht produzieren? Deswegen auf jeden Fall am Zettel haben. Josh Downs von North Carolina, der ist super spannend, der ist ein bisschen undersized, also erstmal ist er ein bisschen kleiner, einfach nur 5'10", dafür aber auch ein bisschen thicker, also der, glaube ich, hat schon, der hat wahrscheinlich schon seine 190 Pfund, oder? Ich weiß jetzt das Gewicht, das offizielle Gewicht gar nicht.
Also ich bin hier mit 180 gelistet.
180, aber ich finde, also ich weiß nicht, der spielt auf jeden Fall bigger. So, der ist schon ein bisschen physischer am Feld. Ist halt ein Yards after Catch-Typ auch, der schafft das. Ich glaube, dass Josh Downs anders, also weniger an, so komisch das klingt, aber weniger undersized ist als Jordan Addison.
Okay. Ja, da bin ich wirklich, das ist wieder so eine Sache, da bin ich auf die Messungen dann gespannt, was dann bei den ganzen Jungs rauskommt. Ja. Soll ich dann mit dem nächsten gleich weitermachen?
Klar, Logo.
Ich hätte dann noch zu bieten Parker Washington von Penn State. Der ist, also wirklich, wenn du thick sagst, den habe ich gelistet hier mit 5'10 und 2'12. Ja. Also das ist schon eher so Debo-Typ, finde ich. So Slot-Receiver mehr und mal gucken. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was der für eine Saison spielen kann. Aber
ja. Ja, bei Penn State ist ja Dotson, jetzt John Dotson weg, ne? Ja. Und der hatte ein super Freshman-Year, Parker Washington. Bisschen stagniert im zweiten Jahr, aber da, wenn jetzt die Explosion kommt, also die war immer noch voll okay. Er hat nur nichts draufgepackt sozusagen. Aber da kann jetzt gut die Explosion im dritten Jahr kommen. Das ist eigentlich das, was fast schon alle erwarten.
Ja, würde ich fast. Ja, und wenn wir jetzt gerade kurz mal, vielleicht jetzt kann ich da den nächsten noch mit einschließen, aber das sind alles Spieler, also die letzten, über die wir gesprochen haben, die wahrscheinlich dieses Jahr First-Round-Picks gewesen wären
und
die nächstes Jahr halt irgendwo Mitte der zweiten Runde sein werden. Ne? Das muss man sagen. Und da habe ich den nächsten Kandidaten, Oklahoma, und da ziehe ich dann auch gleich den Vergleich zu einem Oklahoma-Spieler, und zwar Marvin Mims. Und der erinnert schon ein bisschen an Hollywood Brown, oder? Also so ein kleiner, schmächtiger Receiver, eher Deep Threat-mäßig und wird er eingesetzt und ja, ist da eigentlich dass der jetzt auch bei Oklahoma geblieben ist. Mal gucken, ob es dem schadet.
Ja, aber also einfach ein geiler Spieler. Finde ich so geil.
Ich mag den auch gerne,
also die Hände, es ist unfassbar, der Typ. Genau, ein bisschen schade. Hätte auch, wäre mir auch lieber, wenn er woanders spielen würde. Aber ja, trotzdem schon ein echt starkes Prospekt.
Aber jetzt die One-Man-Show bei Oklahoma zu sein, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt.
Ja. Fairer Punkt, aber wie gesagt, auch Total Yards matter so ein bisschen, ne, für die NFL dann, glaube ich.
Ja, gut, aber Oklahoma ist schon, glaube ich, ein Programm, wo du schon wahrgenommen wirst.
Ja, das ist richtig. Nächster Kandidat, das ist für mich ein Spieler, auch super, super Spieler, super Freshman-Saison, Rakim Jarrett. Hier ein bisschen, da fehlt ein bisschen Ceiling. Also auch ein bisschen kleiner, ist die Frage, wo kann für Rakim Jarrett am Ende hingehen? Der ist bei Maryland, sehe ich, aber finde ich immer noch einen, zum Beispiel halt einen attraktiveren Spieler als jetzt dieser Jahan Dotson oder so. Und bin gespannt, was der in seinem dritten Jahr jetzt machen kann. Ja. Weiter beobachten.
Das wird für mich wahrscheinlich auch, also da bin ich auch sehr gespannt. Natürlich, Maryland hat auch noch einen anderen guten Receiver mit Demis. Deswegen ist so sein Ceiling so ein bisschen limitiert, aber der Spielertyp Rakeem Jarrett, also finde ich schon spannend. Ich habe jetzt da schon den Vergleich Stephon Diggs mal gehört und ich finde, der ist gar nicht so, also vom Spielertyp her, ne, jetzt natürlich immer, ne, das sind natürlich Ceiling-Comps. Aber so, ne, 6-0, 193 finde ich von den Maßen her gar nicht so verkehrt. Und deshalb, also, ja, muss man sehen, was Maryland dann leisten kann, ne, mit Tagovailoa als Quarterback.
Taulier.
Genau, der kleine Bruder.
Der kleine Bruder, genau. Ja, das ist jetzt, aber das finde ich jetzt so, jetzt ist ein, jetzt hört so ein bisschen dieses Tier auf, ja, wo man schon so einen krassen Floor hat und wo Floor und Ceiling irgendwie jeweils echt stark sind für die Tiefe, in der wir dann schon sind, aber dann wird's offen. Aber das sind jetzt auch immerhin schon, wir haben jetzt 9 Spieler genannt, 9 Wide Receiver, wo ich sage, hey, dieses Jahr, was da in der ersten Runde ging, alles unglaublich. Das sind keine schlechteren Spieler, auch diese Parker Washington, Jarrett, Mims, die sind nicht schlechter als die diesjährigen, diese diesjährigen Late Firsts, die wir da hatten. Und die gehen halt nächstes Jahr vielleicht Ende zweite Runde.
Nee, genau. Also ja, ich hätte lieber einen von denen als zum Beispiel einen Christian Watson.
Ja.
Ne? Genau. Also und Dotson sowieso. Aber also das muss man sehen. Und wie gesagt, du bekommst sie hier im Zweifel eine Runde später. Das war absurd. Ja. Und
das ist echt krass.
Ja, dann würde ich gerne noch 2 Spieler, die man auf jeden Fall mal gehört haben sollte, nennen. Das ist zum einen Konata Mumfield. Der ist von Akron. Ne, Akron kennt man eigentlich nur, weil LeBron James daherkommt, oder? Ja. Akron, Ohio. Und der ist jetzt zu Pittsburgh eben transferiert. Ist praktisch jetzt der Jordan Addison-Nachfolger, wenn man so will. Mhm. Also das kann durchaus spannend werden, weil der einfach, denke ich, eine relativ große Rolle haben kann in der Offense. Mal schauen, ob es dann der Schritt auch gelingt. Eben Akron natürlich ist jetzt kein Top-College. Ja, da hat er aber auf jeden Fall schon abgerissen.
Ja.
Ansonsten würde ich ganz gerne noch Anaya Smith von Texas A&M nennen. Ja, das ist so ein Spieler, also den habe ich durchaus schon in der Vergangenheit, also im letzten Jahr, für dieses Jahr in der ersten Runde gemockt gesehen. Er hatte ein sehr durchwachsenes Jahr bei Texas A&M und das ist so ein Slot-Receiver-Running-Back-Hybrid, kann man sagen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, die NFL wird den mögen. Ich glaube, wir nicht, weil er auch ein Senior sein wird und wie gesagt, die Rolle ist so ein bisschen unklar, aber ich glaube, die NFL wird den mögen. Dementsprechend glaube ich auch, dass wir den zumindest mal nennen müssen.
Wenn wir in die Richtung gehen, dann würde ich gern Level Davis von Virginia ins Feld oder einfach mal reinwerfen.
Okay, den habe ich noch nie gehört.
Doch, den habe ich dir schon mal gesagt.
Ach so, okay.
Den habe ich dir schon mal gesagt.
Okay, ja. Okay.
Einfach nur, einfach brutal. Also 6'7", 220 wird er gelistet im Moment, zumindest hier bei ESPN. Ich glaube nicht, dass das am Ende so stimmen wird, aber Monster Red Zone Threat. Der hat eine echt vielversprechende Freshman-Season in 2020 gespielt, hat sich dann das Knie zerschossen. Und das Problem ist, also und deswegen 2021 jetzt nicht gespielt. Jetzt einfach mal sehen, was da passiert. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn der tatsächlich reinkommt, dann wäre es, dann ist das jemand, den ich auf jeden Fall super spannend finden werde.
Wiederhol den Namen nochmal, falls die Leute ihn noch nicht kennen.
Level Davis, also L-A-V-E-L, Davis Junior heißt der Kollege. Wie gesagt, Virginia ist natürlich jetzt auch kein Mega-College, so, da reißt jetzt niemand so richtig vom Hocker, aber ist ein Sleeper, glaube ich, den man zumindest mal am Blatt haben sollte und ich glaube, ich wollte jetzt eigentlich noch einen zweiten nennen und den habe ich jetzt wieder vergessen.
Ah.
Scheiße. Ah ja, genau, ich wollte eigentlich auf, ja, fast die, hast du noch jemanden?
Niemanden jetzt, also ich habe eine Menge, aber die nenne ich nicht unbedingt alle.
Ich rübergehend, und das deswegen ist eine schöne Brücke zu den Wide Receivern, Jaheim Bell.
Ein Tight End.
Genau, rübergehend zu den Tight Ends. Was habe ich gesagt? Rübergehend zu den Tight Ends. Jaheim Bell wird als Tight End gelistet, ist halt nur 6'2 groß, also ist ein undersized Tight End, aber einer mit, ich glaube, wirklich unglaublicher Athletik. Was der Typ nach dem Catch macht, ist ganz stark. 6'3, 2'30 wird er offiziell gelistet. Ich glaube, der ist sogar kleiner, ehrlich gesagt. Aber er gibt dem Mann den Ball in die Hand und er läuft einfach den Verteidigern davon. Und das ist natürlich was, ob der am Ende dann Tight End in der NFL spielt oder ein Big Slot ist oder ja, was auch immer man aus ihm rausholen kann. Aber der spielt bei South Carolina und hier würde ich einfach mal darauf hoffen, dass er sich weiterentwickeln kann. Die Athletik ist unfassbar und ist jemand, den ich auf jeden Fall irgendwie, auf den ich einfach super gespannt bin in der NFL.
Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch als Tight End gelistet, aber natürlich muss man erwähnen. Und sowieso die Tight End-Klasse, wenn wir, oder wolltest du noch was zu Receivern sagen? Oder?
Nee.
Genau. Also es gibt, also zu Receivern nochmal abschließend, es gibt jede Menge. Es gibt auch jede Menge spannende noch. Das waren erstmal die, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss, plus ein paar Sleeper. Und ich denke, ja, nachher, wir könnten hier wahrscheinlich 100 Namen nennen, aber das würde dann einfach zu weit führen. Im Laufe der Saison oder sowas werden wir da nochmal näher eingehen. Bei den Tight Ends, die ich glaube, die klare Nummer 1 der NFL wird Michael Mayer sein, Teil von Notre Dame.
Solange nicht testet, ja.
Ja, ich glaube, du siehst ihn einfach negativer als ich.
Ja,
was die Athletik auch angeht. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn er nachher natürlich einen super schlechten RAS hinlegt, dann wäre ich auch etwas skeptischer. Aber also, solange er nicht testet oder oder solide testet, und das glaube ich, das schafft er schon, dann wird er halt ein sicherer First-Round-Pick sein im NFL-Draft. Und ja, dementsprechend wahrscheinlich auch einfach irgendwo so Borderline Runde 1, Runde 2 in Rookie-Draft sein.
Ja klar, Tight End Premium, der Durst nach guten Tight Ends ist immer da.
Ja.
Von dem her auf jeden Fall spannender Spieler, der halt sehr, sehr gut produziert auf jeden Fall am College. Ich glaube, das muss man halt schon mal sagen. Ist halt die Frage. Es ist auch viel Recency Bias bei mir, glaube ich, dabei. Einfach diese Weidemeyer-Entwicklung, die hat echt wehgetan. Und das ist halt auch ein Talent gewesen, der im College ja wirklich gut produziert hat. Und am Ende geht er jetzt als Undrafted Free Agent zu den Bills. Ich will jetzt nicht sagen, dass Meyer genau so einen Weg hat. Ne? Das ist überhaupt nicht das Ding.
Ja, glaube ich auch.
Aber selbst wenn er ein, ja, ich bin gespannt. Es würde mich nicht wundern, wenn er auf jeden Fall am Ende nicht testet.
Wenn er klug ist.
Genau.
Kann man sagen.
Dann wird er zumindest, vielleicht wird er dann kein First Rounder am Ende deswegen, aber soll er halt ein zweiter Runden Pick werden, aber der Floor ist dann einfach da, wenn er da nichts rauslässt.
Und die weitere Teil in Klasse ist einfach spannend, ne? Also, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wer nachher überhaupt rauskommt von den Ganzen, weil da sind doch einige Spannende dabei, einige auch mit Fragezeichen. Also ich glaube, ich fange mal mit einem an, der auf jeden Fall rauskommen wird. Das ist Sam Laporta von Iowa State.
Iowa
Hawkeyes, ja. Ne? Haben ja Tradition, was Tight Ends angeht. Hawkinson, Fant, um dann ein paar zu nennen.
Kittel
ist auch von daher, siehst du. Ja. Guck, also, und der ist schon echt spannend. Also ich fand den echt ganz, ganz nett, ganz interessant. Und also der ist eigentlich einer, der ist auch Senior, der wird rauskommen. So, das kann man, denke ich, festhalten. Und ich denke, dass der auch relativ früh gedraftet werden könnte. Und danach wird es natürlich wild.
Ja, Ben Jurosek finde ich spannend. Ja. Ist auch ein Spieler, der halt recht hohe Yards auf der Catch auflegt. Also das ist ja, ich habe es in unserer Titan Preview schon gesagt, eigentlich für mich die zentrale Kennzahl bei Titans, weil das immer für Athletik spricht und der ist darin auch wirklich stark. Also Ben Jurosek von Stanford.
Ja. Da ist die Frage wirklich, der ist auch undersized. Also der wird auch gelistet mit etwas über 230, ne, irgendwie 235, also 232. Das ist natürlich auch zu dünn eigentlich. Und da hoffen wir mal, dass der vielleicht noch so 15 Pfund draufpacken kann. Naja, ein Jahr hat er dafür noch Zeit. Also das ist durchaus machbar. Und aber sonst habe ich den hier auch natürlich auf meiner Liste. Und ja, und danach kommen natürlich diese ganzen, wie soll ich das sagen, die ganzen Top-Athleten, die aber einfach bislang komplett wild waren, nichts geliefert haben. Mhm. Also da fangen mal mit Daniel Washington von Georgia. Das ist ein Riesenvieh. Also der ist irgendwie 270 oder sowas. Und der also ist aber nicht, also ich glaube, das ist gutes Gewicht, so wie man das sieht. Dann haben wir Eric Gilbert natürlich.
Eric Gilbert, oh ja, den haben wir gar nicht angesprochen. Der spielt ja als Receiver.
Ja, das ist genau. Receiver, Tight End Hybrid so ein bisschen. Ja. Der ist im hochtalentiert. Der war ja, glaube ich, auch Nummer 1 Rekrut in seiner, also, oder war ein sehr hoher Nummer 1 Tight End auf jeden Fall in seiner Klasse. Dann hatte er irgendwie Off-Field-Issues. Dann ist er, also war erst bei LSU, dann ist er transferiert zu Georgia auch. Und weil er Heimweh hatte, so wie man hört, und psychische Probleme. Ja, ist an diesem Zeitpunkt eine absolute Wildcard. Also da vermag ich gar nichts drüber zu sagen. Wenn der eine gute Saison hat, dann wird der wahrscheinlich auch ein Erstrundenpick sein.
Das ist echt krass. Also ich sehe das, oder ich verstehe, da vielleicht ist natürlich auch ein bisschen dieses, da finde ich PFF dann immer wieder komisch, aber in diesen ganzen Mock-Drafts, die die jetzt für 23 machen, da geht er immer Top 10. Und das finde ich halt so, ja, okay, Jungs, also was ist los bei euch?
Das wird nicht passieren, allein schon wegen der Off-Field-Issues.
Ja, ich bin da nicht so ganz sicher, sind das wirklich Off-Field-Issues? Also, da hat man ja auch irgendwie gehört, dass er so ein bisschen familiär irgendwo, dass da Probleme waren und der hat dann irgendwie da geholfen. Also, kommt drauf an, was da ist. Man findet da sehr, sehr wenig raus darüber, warum er nicht gespielt hat.
Ja, es war, also, warum auch immer, und wenn es ihm psychisch schlecht geht oder sowas, dann wünschen wir ihm natürlich auch nur das Beste, ganz klar.
Ja, klar.
Aber, das ist trotzdem für die NFL, wir kennen das ja, das ist halt ein Business, ne? Ich glaube, da interessiert sowas nicht. Und wenn so einer so eine Historie hat, dann wirkt sich das nicht positiv auf seinen Draftstock
aus. Ja, es kommt drauf an, jetzt was er einfach in seinem letzten Jahr, was er jetzt macht bei Georgia.
Genau, das wird auch ganz entscheidend sein und da bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, hoch veranlagt und wenn er eine gute Saison abliefert, dann will ich nicht ausschließen, dass der nachher sogar der Tight End 1 ist.
Ja, also er hat ja jetzt auch, und das ist jetzt, es geht jetzt schon wieder los, also in diesen Spring-Trainings und so, da war er jetzt sofort, ist er sofort wieder sehr positiv aufgefallen, hat super Presse gekriegt und so. Also der Hype, der geht natürlich schon langsam so los. Und dass er fraglos sehr viel Talent hat, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber reden. Seine Freshman-Season bei LSU war Wahnsinn.
Ja. Genau, dann haben wir noch einen Kandidaten habe ich noch auf dem Zettel und das ist Jahleel Billingsley, auch hochveranlagter Tight End, der von Alabama jetzt zu Texas transferiert ist. Alle, All my exes live in Texas, und dann gab es mal ein Lied. Ja, also Texas sammelt fleißig Talent ein, mal gucken, ob sie das dann auch natürlich die PS dann auch auf die Straße bringen. Ja. Das ist eben hier wahrscheinlich die große, große Frage.
Ja, genau, so sieht das aus und das ist jetzt so ein bisschen, ich glaube, also ich habe jetzt hier auch keinen Tight End mehr so zu nennen. Ich glaube, wirklich, wirklich relevant für die frühen Picks wird Michael Meyer, so für den Wert eurer Picks. Der ganze Rest, da muss man jetzt wirklich mal sehen, wie es dann am Ende ausgeht. Das werden aber, ich denke, wie dieses Jahr auch viele Tight Ends halt eher die Drittrunden-Picks und gerade im nächsten Jahr dann erst recht. Also ich sehe das noch nicht, dass die wirklich dann die Parker Washingtons und Josh Downs und so verdrängen.
Nee, das nicht, aber also ich glaube, dass wir den einen oder anderen, also der ein oder andere von denen schon durchaus das Potenzial zu einem Zweitrunden-Pick im diesjährigen Draft gehabt hätte.
Ja, also locker, ganz locker. Schau mal, also zweite Runde war ja nach 2-4 wirklich übel. Also da hat man irgendwelche Viertrunden-Quarterbacks gedraftet, also ich meine ganz ehrlich.
Ja, das ist schon, also die Tight-End-Klasse finde ich auch gut. Das muss man auch mal, also mal gucken, wie das Outcome nachher ist. Ne? Das kann auch sein, dass wir nachher mit Mayer und sonst nichts dastehen. Aber es kann halt auch sein, dass wir nachher irgendwie fünf gute Kandidaten haben.
Ja.
Das ist, und das haben wir so die letzten Jahre auch nicht gehabt. Pitts und Schreiermuse waren gut und der Rest war die letzten Jahre eigentlich immer zu vergessen.
Mhm. Ja. Ja, das ist schon wirklich spannend und lass es uns dann jetzt abrunden, das Ganze mit einem Blick Vergleichen wir jetzt mal, wir haben es immer wieder ein bisschen angedeutet, wenn wir 22er und 23er Klasse vergleichen, einfach mal Prospect-wise, auf welchem Weg sind wir jetzt? Treylon Burks war so ein bisschen unsere Nummer 2 dieses Jahr. Kenneth Walker war, glaube ich, nach ADP und Consensus die Nummer 2. Ich glaube, ich bringe im Prinzip, also vom ersten Gefühl her, bringe ich eine ganze erste Runde voll und Kenneth Walker schafft es nicht mal rein. Und Treylon Burks, selbst da, also den bringe ich schon persönlich rein, aber wenn ich jetzt sage, so vom Wert her, ist der 1-2, 22 eigentlich wirklich mehr wert als der 23, 1-10.
Ja, also bei mir, ich habe jetzt auch so einfach mal einen Mock gemacht für 23 und wir haben es ja gerade eben gesagt, Johnston, wenn der am Ende als Prospect für uns über Burks und London stehen würde, würden wir uns nicht wundern. Also du hast ihn ja schon, siehst ihn noch ein bisschen höher, aber ich würde mich auch nicht wundern. Und Johnston ist halt meine 1-10. Und da bin ich nur von 4 Quarterbacks vorher ausgegangen. So.
Okay.
Ne, das ist also so, dass und gut, ich habe Tank Bigsby als 1-11 und den sehe ich halt so auf einem Level mit Kenneth Walker eigentlich, muss ich sagen.
Mhm. So, ne? Wo hast du Sean Tucker?
Sean Tucker habe ich als 2-2
aktuell. Krass, ja, den habe ich halt noch deutlich höher.
Ja, und das ist auch völlig fair. Da habe ich einfach nur so ein bisschen mitgewichtet, dass der einfach an einem kleineren College-Spiel vielleicht ein bisschen weniger Draft-Kapital nachher auch bekommt. Und also das kann natürlich ganz anders ausgehen, aber also den habe ich jetzt ein bisschen konservativer bewertet aufgrund dessen.
Frage dazu, ist Breece Hall oder ist Iowa State wirklich ist das ein größeres College als Syracuse so für dich?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Das heißt da, weil ich meine, an das Downgrade bei Breece Hall wegen Iowa State auch noch erinnern, dass wir vor einem Jahr oder so noch hatten. Ja. Was uns jetzt am Ende natürlich wegen des Outcomes nicht mehr interessiert hat.
Ja, also Syracuse ist schon mal nochmal eine Nummer kleiner, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, es ist im Moment natürlich immer so ein bisschen dieses Rätselraten, auch tatsächlich um die Quarterbacks. Wie viele sind gut? Wie viele sind nachher wirklich in der ersten Runde? Ich glaube, ESPN oder irgendeine Wettseite hatte das Over-Under bei 6,5. Ja, und wenn wir nachher nur 6 Quarterbacks in der ersten Runde haben, das wäre schon absurd. Ne? Also ich bin von 5 ausgegangen in meinem Mock-Draft hier. Mhm. Und da hatte ich 4 davon in der ersten Runde, einen dann 2-1. Und deshalb kam das so zustande. Und dann Tucker eben an 2-2.
Spannend, spannend, spannend. Also ich meine aktuelle Prognose wäre auf jeden Fall 4 Running Backs über Kenneth Walker. Das sind bei mir eben Bijan, Tucker, Evans und Gibbs. Die 2 Quarterbacks sowieso, Young und Stroud. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass da noch was dazukommt.
Ja.
Dann sind wir schon mal eher bei, ja, wahrscheinlich wirklich 8 Kandidaten, die vor ihm sind. Und dann Butte Johnson, Jackson Smith und Jigba für mich ganz klar drüber. Addison, Burton, und Downs, selbst da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass ich die lieber mögen werde, in gerade wir spielen PPA liegen. Von dem her, also für mich rutscht da Kenneth Walker nach aktueller Projection, ist natürlich jetzt auf der einen Seite positives Bild, von denen hat noch keiner verkackt, aber trotzdem rutscht echt in die zweite Runde, wenn ich diese beiden Klassen mixe. Und selbst wenn ich dann Treylon Burks sage, der geht hier bei mir dann nach Butte Johnson, Jackson Smith und Jigba als in der nächsten, irgendwie als Wide Receiver 4 vielleicht vom Board. Und das ist schon absurd. Also wie extrem dieses Level an Talent dann in der 23er Klasse wahrscheinlich ist im Vergleich zu 22. Und das ist nicht unrealistisch. Gehen wir jetzt mal zurück. Der 22-1-2 ist sicher auch weniger wertvoll gewesen als der 21er-1-10. Wenn wir da nochmal zurückgehen und schauen, was sind da für Spiele gegangen, da hatten wir 5 Quarterbacks, die alle auch rightfully so, glaube ich, über Kenneth Walker gedraftet wurden. Chase Pitts und die 3 Running Backs aus der 21er-Klasse, glaube ich, waren alle als Prospects, ohne das Outcome zu beachten, wirklich über Walker. Und das ist schon krass.
Ja.
Und deswegen, wir kommen quasi aus diesem Down-Jahr jetzt wieder zurück und es wird so nach oben gehen. Und ja, schade eigentlich drum, dass der Recency-Bias gar nicht so da ist jetzt bei allen. Das wäre natürlich schön, wenn man jetzt halt die Rookie-Picks 23 günstig kaufen könnte, aber weil wir alle das immer schon erzählen, dass das ganz anders ist, nächstes Jahr sind sie ja halt schon so teuer.
Ja, also da, genau, also ich glaube wirklich, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht auch, und auch so, was du gesagt hast, absolut, ne, wir haben Javonte Williams in der Regel an 1,9 bekommen, ne, ja. Wenn man das mal überlegt, und der wäre in dieser Klasse ja wahrscheinlich 1,2 gewesen.
Ja, ja, easy. So, ne? Also auf jeden Fall.
Ja, das ist dann schon spannend. Und ja, hier wirklich, es ist durchaus fair zu sagen, dass aus der aktuellen Klasse vielleicht ist maximal, wenn man es jetzt ganz wohlwollend betrachtet, 4 Leute es in die erste Runde schaffen. Und das ist wohlwollend, ne? Wenn wir jetzt
gleich. Ja.
Also, und wir haben ja, jetzt reden wir natürlich immer darüber, wir werden hier noch Leute verlieren, ganz klar. Und das wird auch nicht immer so bleiben. Aber wir haben auch im Umkehrschluss immer Leute, die es noch reinschaffen. Ne? Also ja, genau. Das sind über den Kenneth Walker hat man vor einem Jahr so mal vage gesprochen. Also ja. So die Devi-Insider und so haben ihn schon mal gehört und das war alles okay, aber das war jetzt keiner, wo man davon ausgegangen ist, dass der in der ersten Runde geht.
Ganz genau. Ganz genau.
Ja, also so, da kommen sicherlich noch mal ein paar Kandidaten dazu, sodass man jetzt echt davon ausgehen kann, dass also vor allem First-Round-Picks, aber natürlich auch Second-Round-Picks nachher schon spannend sein können.
Ja, definitiv. Gerade die Second-Rounder, Mann, was da an Value da sein wird. Also den gebe ich überhaupt nicht leichtfertig auf, um den Deal abzurunden. So ein Second hier, komm, kriegst du noch ein Second dazu, dann das ist echt, da muss man sehr aufpassen damit.
Ja, es können, du kannst, wenn nachher, so wenn die ersten Second-Rounder, da können wirklich noch First-Round-Talente da sein, kann dir ein Quarterback zufallen, da kann dir ein Running-Back zufallen, da kann dir ein Receiver zufallen, also wird schon echt spannend sein zu sehen, wie das nachher, ob das nachher so ist.
Genau, das war jetzt unser Plädoyer für die 23er-Klasse. Warum sind wir also so heiß drauf? Und das, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut rübergebracht in dem ersten Wurf. Ich freue mich sehr drauf, Devi-Rankings weiter zu verfeinern, auch hier mehr noch konkreter zu mir Gedanken zu machen, wer wo und so weiter. Wir haben ja unseren Devi-Draft im Juli erst, sag ich mal, für die Incoming Freshmen und die noch verbliebenen College-Spieler. Auch der wird, glaube ich, richtig spaßig. Genau, dementsprechend, da wartet noch Arbeit auf uns.
Und was für ein, jetzt mal, da kann man ja vielleicht mal sprechen, was für ein First, also random 23 First, also wir sagen mal mit 23 First, so grob, ne, wir wissen nicht das Outcome, was für ein Pick im Startup Draft? Superflex, Titan Premium, PPR, 12 Teams, würdest du vom Gefühl her straight up abgeben? Was denkst du, ist ein fairer Deal?
Ein fairer Deal?
Ja, weil, ja.
Boah, ja, wenn einfach die Picks quasi mitgedraftet werden, ne?
Sagen wir es einfach, du könntest jetzt 23 First-Round-Picks mitdraften.
Ja, also sind so die ersten 5 bis 6 schon gegangen und den 1-6, so. Ab wann drafte ich den oder welchen Pick gebe ich dafür ab? So.
Ja, genau.
Ja. Ja, ist echt spannend. Ich glaube, ich muss mir da fast ein Board mit einem Startup aufmachen, was für Spieler gehen wann.
Habe ich auch gerade.
Das muss ich echt mal aufmachen, weil das ist wirklich, also ich will jetzt auch nichts zu krasses aus der Hüfte schießen, sondern will es mir nochmal anschauen. Aber im Prinzip muss ich sagen, ja, in der vierten Runde auf jeden Fall.
Ja, ich hätte jetzt, also ich habe jetzt gerade hier ein Board auf, deswegen ist es für mich wahrscheinlich ein bisschen einfacher als für dich, das zu sagen.
Ja, ich habe es jetzt auch auf.
Ach so, du hast auch.
Da sehe ich, Kenneth Walker geht an 4-4.
Ja.
Und
ja,
dann muss ich konsequenterweise auch sagen, hey, Alter, würde ich schon investieren, den Pick. Und dann sieht man auch, Tyreek Hill geht hier zum Beispiel an 4-7. Also ist es verrückt, Tyreek Hill für einen random 23 First straight up abzugeben?
Nee, auf keinen Fall.
Ja, genau.
Und also ich hätte auch gesagt, so Borderline wahrscheinlich fünfte Runde, ne? Also so vielleicht, man kann schon teilweise dafür argumentieren, wenn du sagst Tyreek Hill, ja, kann man schon verargumentieren. Ja, also das ist schon echt verrückt. Das ist schon echt
verrückt. Ist abartig. Also es ist wirklich, wirklich krass, sich das vorzustellen. Rookies schießen ja sowieso die Boards hoch in Startups, muss man auch sagen. Mhm. Das war auch so eine ganz einfache Strategie, um einfach nur in sein Team viel Value reinzubringen vor 2 Jahren. Man hat einfach Rookies gedraftet im Startup.
Ja.
Das funktioniert so nicht mehr.
Ja, gut, selbst ich habe vor ein paar Monaten ein Startup gemacht und habe Breece Hall an 4.12 genommen und jetzt geht er an 2.7.
Ja, das ist, Breece Hall ist, genau, also natürlich, das war ja quasi ein Vor-Landing-Spot und Draft-Kapital bei dir.
Ja.
Immer ja, was anderes.
Klar, ich habe auch Spiller genommen an 6.12 und der geht da nicht mehr. Ja. Ne? So, das muss man auch fairerweise dann dazu sagen. Klar, das ist, die Kehrseite der Medaille.
Genau, der geht jetzt halt in Runde 11 wahrscheinlich. Aber ja, da ist noch ein bisschen das Zockerding mit drin gewesen, aber nichtsdestotrotz, ich weiß einfach noch, wir haben Justin Jefferson war ja ein First-Round-Rookie-Pick. Mhm. Und ich weiß, dass der halt in Startups, da ging der halt Ende Runde 8 oder Runde 9 dann irgendwie und so. Und jetzt heute, wenn du sagst, wenn ich hier das Board angucke, James Cook ist ein Borderline First Rounder dieses Jahr und der ging hier an 6-7 zum Beispiel. Gut, okay, war jetzt hier relativ früh, fair enough, aber trotzdem, George Pickens 7-2. Chris Olave 7-8. Also die gehen halt alle mittlerweile ein, zwei Runden früher, wenn man das so vergleicht zu früheren Zeiten. Und das ist schon gerade eine krasse Veränderung.
Wir können ja an der Stelle dann nochmal ein bisschen das Spielchen machen. Welchen Spieler hättest du lieber?
Mhm. Ja.
23, immer random first. Wir nennen es mal random first. Ja, ja. Wir nehmen mal an, du tradest den jetzt gerade im Startup praktisch.
Ne? Genau.
Dann sagen wir jetzt so Spieler XY. So, fangen wir mal mit Quarterbacks an. Zach Wilson oder random 23 First?
Ja, schon den 23 First.
Ja, Mac Jones hatten wir vorhin schon.
Ja, auch hier.
Tour nehme ich an, dann auch.
Ja, klar, ja, auf jeden Fall.
Genau. Gut, und dann machen wir es mal ein bisschen schwieriger. Jalen Waddle.
Ich glaube, da gehe ich mit Jalen Waddle.
Ja. Gut, dann Saquon Barkley.
Ja, das ist echt krass, weil ich finde Saquon Barkley im Moment wirklich unterbewertet eigentlich. Aber trotzdem ist er ein 25-jähriger Running Back. Da kommen so viele nach. Ich glaube, ich gehe am Ende mit dem Random 23 First.
Das könnte schon bei einigen für einen kleinen Hot Take sorgen.
Echt?
Ja. Weiß ich nicht, ja.
Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wie komme ich da hin? Das ist wieder das Phänomen mit dem 23 First. Habe ich die Sicherheit? Saquon Barkley ist eine Verletzung davon entfernt, in Startups in Runde 8, glaube ich, abzurauschen. Also was bekommst du noch für Saquon Barkley, wenn der jetzt dieses Jahr sich irgendwie Woche 2, 3 verletzt und die Rest der Saison ausfällt? Was ist er dann noch wert?
Dann RIP, ja.
Ist so. Genau, und das kann dir mit einem 23 First nicht passieren. Dafür sind sie für mich dann zu nah beieinander.
J.K. Dobbins.
Ja, 23 First.
Diontae Johnson.
Ich mag ihn wirklich sehr gern. Das ist für mich sogar echt close, muss ich sagen. Das ist bei dir ganz einfach. Da bist du easy beim 23 First, gell? Ist ein Toss-up, ehrlich gesagt. Also, aber im Zweifel auch hier 23 First, weil ich dies mit der Quarterback-Situation nicht gut genug einschätzen kann.
DJ Moore, also dementsprechend, den magst du ja auch eigentlich sehr gerne. Wie ist da?
DJ Moore.
Okay. Ja, spannend. Ja, gut. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt so ein bisschen ganz gut diese Value-Grenze so ein bisschen eingegrenzt. Ja, ihr seht schon, also 23 First haben Wert.
Ja, ich glaub, auf jeden Fall.
Das haben wir heute gut herausgearbeitet.
Ja, was ja noch spannender fast ist, wie siehst du es denn, 23 First oder Trevor Lawrence?
Boah, ja, nee, nehme ich Trevor Lawrence doch.
Schon, oder?
Ja. Nee, dafür.
Nee.
Ja, ist ja auch bei den anderen Rookies, also boah, nur für einen random 23 First kann ich davon, kann ich weder einen Fields noch einen Lawrence noch einen Lance abgeben. Also da bin nee, das bringe ich nicht übers Herz.
Ja, ja. Ja, ich meine, das same. Aber es ist, ja, man hat das investiert natürlich, man hat so hohe Erwartungen, aber trotzdem spannend. Also ist auf jeden Fall, nimmst du natürlich mit Lawrence eine Menge mehr Risiko.
Natürlich, ja.
Dazu Austin Eckler?
Ja, auch schwierig, kommt auf die Situation an. Ja. Also kann ich gegen Random halt schwer sagen, wahrscheinlich, wenn wir jetzt vom Startup ausgehen, geht Eckler wahrscheinlich, weiß nicht, dritte Runde.
Ja,
und ich kann halt nicht einen Drittrunden-Startup picken. Ich würde Eckler halt nicht picken in der dritten Runde, glaube ich. Deshalb, also, es ist schwer zu sagen. Ne? Das ist immer so ein bisschen, da stehe ich jetzt so ein bisschen zwischen, kommt auf die Situation an und auf den Pick an. Das kann ich im Vakuum nicht sagen.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich, es ist echt krass. Man kann sich natürlich bei solchen Picks oder bei solchen Trades, wenn ich jetzt zum Beispiel Deontay Johnson abgegeben habe und den 23 First mitnehmen und dann wird das wirklich der 1-12, dann beiße ich mir schon in den Arsch. Klar. Also auch das sei ganz klar gesagt. Random heißt immer random. Das heißt, kann auch der 1-12 werden. Wenn es der 1-1 aber wird, dann fragt mich natürlich hinterher auch keiner mehr. Und dann ist es ja überdeutlich. Also von dem her, das ist immer natürlich noch dabei. Wie das dann ausgeht, weißt du nicht.
Ja, ich sag mal, dieses Los kauft man ja immer mit. Und das ist ja immer das auch das Spannende. Die Upside von so einem Pick ist ja immer, die wird halt auch häufig unterschätzt. Jeder, wenn mir einer sagt, ja, dein Pick wird aber late, dann sage ich ihm, nö, dafür verkaufe ich ihn aber nicht. Ich weiß eigentlich, ich weiß, wenn mein Team natürlich, klar, es gibt Teams, da weißt du, okay, der wird eigentlich unter 99% der Outcomes wird es halt immer ein Late Pick.
Ja, ja.
So, okay, dann sage ich, ja, gut, meine Fresse, dann verkaufe ich ihn halt. Aber es gibt halt auch Teams, da sagst du, ja, du hast gute Chancen, damit vorne mitzuspielen. Mhm. Aber, wie gesagt, ich habe es halt schon auch erlebt, dass so ein Team dann echt richtig verkackt hat, Verletzungen über Verletzungen und du dann auf einmal den 1-0-1 hast. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
Ja.
Natürlich, ich will dem anderen immer sagen, ey, dein Pick wird sowieso late, ne? Alles gut.
Ja, ja, klar.
Aber
ja,
das, wie gesagt, du hast immer diesen Shot, diesen Outside-Shot, dass der dann doch früh sein wird. Und dann, wie gesagt, hast du natürlich den Deal in der Regel dann auch noch, ist er besser zu deinem Vorteil ausgegangen. Ja.
Ja. Ja, was halt auch, das kommt auch in der, ist halt auch ein Teil, den man vielleicht berücksichtigen muss, wenn man nur für einen tradet, dann hast du halt wirklich einfach nur einen random 23 First. Wenn du dann 3-4 von anderen sammelst, dann weißt du schon, wahrscheinlich werden das jetzt nicht wirklich 1-0-9 bis 1-12. Wahrscheinlich hast du das nicht nur eingekauft von Halbfinalteilnehmern. Ja. Wahrscheinlich ist eher auch mal einer dabei, der kein Playoff-Ticket löst am Ende. Ja. Und so kann man dann halt auch, da hilft dir die Varianz dann einfach, dass du nicht nur ins Klo greifen wirst. Ja. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dann viele auch zu kaufen.
Ja.
Gut, ja, so sieht das aus. Und ich glaube, dass das reicht dann auch zur Strategie und so weiter. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe krass Bock auf nächste Offseason. Ich sag's dir, es ist jetzt gerade Mai und ich freue mich schon auf März 2023.
Ja, wirklich. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der, wie soll man das sagen, ernüchternden Klasse dieses Jahr.
Ja, also das war schon.
Es war auch alles relativ eindeutig, ne? Also, und was heißt eindeutig, aber da so wirklich den brutalsten Hype zu entwickeln, war nicht so ganz leicht.
Ja, das stimmt so. Das ist einfach so. Ja, wenn du dir jetzt überlegst, ich mag Sky Moore so gern, ne? Aber weißt du, den würde ich ja für jeden 23 First immediately verscheppern. So,
das. Ja, natürlich. Also.
Und der geht halt, das ist ein Prospect, das kannst du vergleichen mit denen, die wir vorhin besprochen haben, die da hinten ganz gut aussehen, in der zweiten Runde. Und da habe ich halt dieses Jahr den irgendwie an 1-0-6 gepickt, was schon wehgetan hat. Wenn du dann so denkst, Alter, es ist ein 1-0-6. Ach, Pain.
Ja. ja, also selbst auch, wenn wir überlegen, wir draften James Cook, also ich drafte ihn als Running Back 3. Der wäre in dieser Klasse. Also, ja, wahrscheinlich gerade so in den Top 10.
Ja, ja.
Also, eben, ja, mit dem Landing-Spot und so, das ist schon alles
genau, gut. Genau, genau.
Aber, ne, das, aber, ja.
Für das eine Jahr, bis er jetzt wieder ersetzt wird dann.
Naja, gut.
Okay.
Alles klar. Gut.
Phil, danke dir.
Danke dir.
Ich wünsche dir einen schönen Restsamstag. Ich gehe jetzt zu den Munich Cowboys.
Oh, ja, dann gegen wen spielen sie denn? Weißt du das?
Ja, da fragst du mich was. Da fragst du mich was, Alter. Es ist auf jeden Fall, es ist die Sharkwater GFL. Was ist das eigentlich für ein geiler Sponsor? Gegen die Marburg Mercenaries.
Ah ja, na guck. Dann, ja, schauen wir mal.
Was 16 Uhr ist Kickoff. Vorher noch schön an Foodtruck schlemmen.
Ja, gut.
Da freue ich mich drauf. Ja, das wird geil.
Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Kann man machen.
Jo. Ja, das ist richtig geil. Vor allem auch nice. Das Dante-Stadion liegt an der U1 Westfriedhof. Ich steige wirklich bei mir in die U-Bahn ein. 15 Minuten später bin ich da. Das ist einfach herrlich, sowas.
Ja, das klingt auf jeden Fall entspannt. Kann man sehr gut.
Genau, dementsprechend, Phil,
hau rein.
Genieß das Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.